Heute mache ich da, wo ich gestern aufgehört habe. Bring deine Probleme nicht auf die Straße. Weißt du, es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Und die meisten Leute sind auf dem breiten Weg, da wo alle Leute sind. Und da trifft man allen möglichen Gesindel und dann plaudert man, da erzählt man, da tauscht man aus und die Leute wissen, was bei dir los ist. Auf dem schmalen Weg geht jeder Einzelne für sich ganz allein. Da ist nicht viel Platz und da sind nicht viele, die da drauf wandeln. Und das Schöne dabei ist, du kannst allein mit Gott sein. Und das ist das Schönste, allein sein mit Gott. Das ist, was meine Botschaft auch gestern war und ich möchte auch heute fortsetzen. Löse dich von deinen negativen Verwandten, deinen negativen Erben oder alles, was du so erbst, was sowieso nichts taugt. Also löse dich von allem Pessimismus, löse dich von allem Menschlichen. Und das meiste musst du aufgeben, sogar Vater und Mutter. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Also das ist eine ganz große Forderung, was Jesus stellt. Nur noch nebenbei ganz kurz, am Mittwoch treffen wir trotzdem Feiertag um 16 Uhr. Also komm, wenn du kannst. Wir wollen eine gute Zeit zusammen haben. Dann Freitag 19 Uhr und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Das sind unsere regelmäßigen Zeiten und wir bleiben da drin. Wir sind, aus Gewohnheit gehen wir ins Haus Gottes, so wie die Eltern Jesu. Löse dich vom negativen Erbe. Es gibt gute Sachen, die wir sollten behalten und schlechte Sachen sollten wir liegen lassen, gar nicht mitnehmen. Also, deine Erbschaft, ich weiß nicht, ob du schon was geerbt hast, aber wenn du mal was erbst, musst du genau überlegen, ist es überhaupt wert, dass ich annehme? Du kannst auch das Erbe ausschlagen, wenn da noch Hypothek ist, wenn noch Schulden drauf sind und was weiß ich, dann musst du alles doch aufräumen und was, wohin mit dem ganzen Gerümpel, willst du das wirklich haben? Aber dieses Erbe, ist ja geistiges Erbe, was mich hier angeht, morgen werde ich Fortsetzung machen, auch wieder von dieser Predigt, und zwar gerade ganz besonders Nahtoderfahrungen, also Lebenszeichen, Warnzeichen des Lebens, aber Nahtoderfahrungen. Jeder hat irgendwo mal so eine Erfahrung, wo Gott zu ihm gesprochen hat. In der Operation, dass du im Koma warst oder in der Narkose oder wo auch immer, du hast gespürt, da gibt es zwischen Himmel und Erde noch etwas. Also ich bin Gott dankbar für meine Nahtoderfahrungen. Ich habe keine großen Unfälle gehabt, aber ich habe einmal ganz massiv erlebt, wie Gott zu einem spricht, plötzlich läuft das ganze Leben wie ein Film ab. Und dann bin ich in der Ewigkeit, in Bruchteilen von Sekunden. Und da sehe ich Dinge, unaussprechliche Dinge, was mich bewegt hat. Also das, was noch nicht in Ordnung war, was ich bereinigen sollte, das waren meine Aufgaben, meine Hausaufgaben, die habe ich gleich gemacht, nachdem ich wieder im Diesseits war. Kurze Zeit danach, nachdem es möglich war. So, ich werde darüber sprechen. Die Warnzeichen des Lebens. Gott spricht zu jedem Menschen zwei, dreimal ganz besonders. Er klopft auf die Schulter durch die Krankheit, durch Unfall, durch Probleme, durch was auch immer ist. Nicht nur durch liebe Menschen, nein, durch hässliche Menschen spricht er zu dir. Auch durch hässliche Menschen, die du gar nicht magst. Komm morgen und horch dich an, morgen um 10 Uhr. Löse dich also von deinem negativen Erbe. Du klagst manchmal darüber und sagst, dass du so bist, wie du bist. Du kannst nichts ändern. Du glaubst, du bist festgelegt und vorprogrammiert. Viele Leute leben so nach einem festen Programm. Also so vieles hast du geerbt. Wir Deutsche ganz besonders. Deutscher Mann weint nicht. Also da sind so einige so Strukturen, in denen wir hineingewachsen sind. Du hast vieles von anderen angenommen, kopiert unter Umständen. Du weißt es gar nicht, warum. Das machst du, weil die anderen das auch machen. Wir sollten Originale sein. Und wir sollten Originale bleiben. Manches tust du unbewusst. Petrus predigt am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, seine große Botschaft. Und lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Das ist für die Juden. Väterliche Lebensweise, so wie die Vorfahren gelebt haben. Und die haben nicht immer heilig gelebt. Deine Eltern haben nicht heilig gelebt. Und er predigt den Juden und sagt, schaut, ihr seid alle versaut. Wie bitte? Von den Juden kommt das Heil doch, sagst du. Aber nein, die waren total versaut. Johannes der Täufer predigt am Jordan und sagt, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Und dann kommen die Pharisäer und so weiter und die wollen sich taufen lassen. Ihr Ottern gezüchtet. Stell mal vor, man würde heute noch irgend so den Deutschen sagen, ihr Ottern gezüchtet. Wer hat euch geboten, den zukünftigen Zorn zu entgehen? Oder Jesus ist noch schlimmer. Jesus sagt, euer Vater, liebe Juden, ist der Teufel. Steht in der Bibel, Johannes, Evangelium, also da gibt es kein Pardon. Die Leute können sich mit Jesus auseinandersetzen. Die Juden waren damals versaut durch die Gesetzlichkeit, durch das Pharisäertum. Die waren versaut und verstockt noch dazu. Wir müssen das Gesetz erfüllen, das Pharisäertum. Wir müssen das. Und wer nicht in ihr Schema war, da betet schon der Pharisäer, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten, der Zöllner. Also sie waren selbstgerecht, scheinheilig. Und was sagt Jesus, was sagt er über diese Pharisäer? Ihr seid äußerlich, haltet ihr alle sauber und ordentlich. Und innen, ihr seid wie übertünchte Gräber, voller Totengebeine innen drin und Ungeziefer. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezüchte. So. Und wenn ich so die Geschichte angucke, oder das Evangelium, wo sich das abspielt, bei den Juden waren alle Leute fast besessen. Der eine war, hat einen krummen Geist gehabt in der Synagoge, die eine Frau, die andere waren dämonisiert, dass sie, indem Jesus anfing zu sprechen, fingen an, die Dämonen in der Synagoge zu schreien. Also, den Tempel haben sie zu einer Mördergrube gemacht, sagt Jesus ja. Ihr habt mein Bethaus, mein Tempel zur Mördergrube gemacht. Zweimal musste der Herr Jesus eine Peitsche nehmen und die aus dem Tempel treiben. Und dann redete von den Pharisäern als Heuchler und dann sagte den Pharisäern 7-mal weh, 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 weh und verflucht sogar den Feigenbaum als Symbol für Israel. So diese 7 Wehrufe, Matthäus 23, spricht ein sehr hartes Urteil über diese Gesetzlichen, die Geistlichen damals, die ja die führende Schicht des Volkes war. Und wenn ich so Jesus höre, da ist Schluss mit diesem Jesus-Baby. Also diesen netten, süßen Jungen da von Bethlehem. Weißt du, der ist ganz knallhart. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Weißt du, die Erlösung ist mehr als nur Sündenvergebung. Da musst du so viel aufgeben. Deine alten Gewohnheiten. Ob die gut oder schlecht sind, ist dahingestellt. Jesus spricht also schonungslos die jüdischen Würdenträger an. Und diese Leute haben damals Bekehrung nicht nötig gehabt, die haben Jesus nicht nötig gehabt, sie haben Jesus abgelehnt, sogar gekreuzigt. Und heute ist das Wort, also Pharisäer, ein Schimpfwort zwar, aber damals war es ein Ehrentitel. Pharisäer, ich bin ein Pharisäer. Ich bin was Besseres, was Besonderes. Es war ein Vorrecht, Pharisäer zu sein in der Zeit Jesu. Du siehst also, und was sagt Jesus? Genau das Gegenteil. Ihr Heuchler. Die bilden sich was ein. Die denken, sie sind gut, sie sind in Ordnung, sind perfekt. Sie waren stolz, weil sie das mosaische Gesetz angeblich eingehalten haben, was kein Mensch einhalten kann. Nicht einmal Mose selber konnte das Gesetz erfüllen. Und noch bevor das Gesetz die Erde erreichte, wurde gebrochen und in Trümmer geschlagen. Unten, du sollst keine anderen Götter haben. Und was machen sie? Die tanzen um das goldene Kalb. Also das Gesetz hat noch nicht einmal die Erde erreicht. Haben sie schon gebrochen damals. Und ja, aber die Pharisäer waren sogar gefürchtet. Weißt du, du Scheinheiliger. Pass auf, Vorsicht, der Bruder ist scharf. Verstehst? So wie ein bissiger Hund. Pharisäer, da hast du Angst gehabt, dich zu bewegen. Jesus hat dieses Tabu gebrochen und er hat zu dem Simon, dem Pharisäer, gesagt, weißt du, als ich zu dir kam, hast du mir nicht mal Wasser gegeben. Aber als die Frau da reinkam, die hat mit ihren Tränen meine Füße genässt, mit ihrem Salböl hat sie mir gesalbt und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Gott segne sie. Aber du siehst, mir hast du nichts gegeben. Die waren besser. Also dem Sünder gebe ich nichts. Pharisäer lebten von der Selbsttäuschung. Lass dich erlösen von deinem väterlichen Erbe. Ich will nur sagen, was das Erbe damals war im Judentum, wo sich das alles abgespielt hat. Weißt du, wir haben Abraham zum Vater und wir waren noch nie Sklaven. Die waren unterjocht von den Römern. Die wollten so schnell wie möglich das Römerjoch loswerden. Wann wirst du das Reich Israel aufregen? Die waren in der babylonischen Gefangenschaft. Von wegen, wir waren noch nie Sklaven, die waren Gefangene. So Spätheimkehrer, die aus Babylon zurückkamen und vielleicht den Tempel so ein bisschen aufgebaut haben. Und sie wurden beherrscht von einem Herodes, der war ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus. Ein Feind des Volkes Gottes eigentlich. So. Und sie gingen davon aus, dass sie, nur sie in den Himmel kämen und sonst niemand. Wir sind das Volk. Fromme Übungen waren ihnen sehr wichtig. Und dass sie aufpassen mit ihren Speisen. Ich sage euch, die Juden haben allein für die Erfüllung des Sabbats 1521 Vorschriften, wie man Sabbat erfüllt und wie man Sabbat nicht erfüllt und so weiter, wie man Sabbat bricht, so heimlich bricht. Du kannst ja nicht, also wenn du siehst, die Sonne geht unter am Sabbat und dann musst du also kannst nicht mehr das Ziel erreichen, aber es gibt einen Trick. Dann nimmst du ein Kissen, Wasserschlauch und dann setzt dich drauf, dann ist es nicht verboten, auf dem Wasser zu fahren oder zu sitzen. Also lauter Tricks, um das auszutricksen. Selbst die Pharisäer lebten von selbstgestrickten Gerechtigkeit. Sie lebten aus der Tradition heraus. Sie redeten sich täglich ein, wie gut sie sind. Positives Denken. Und dass ihnen nichts mehr fehlt, dass sie nichts mehr brauchen. Und ich danke Gott. Oh, weißt du, wir kennen Pharisäer, gibt es ja auch heute noch, die sterben nicht aus. Und das ist diese väterliche Lebensweise, von der Gott uns erlösen will. Also wie gut wir sind, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der und der. Sie denken immer, ja, dass sie was Besseres sind. Jesus war ein schlechter Zimmermann für sie, in Galiläa. So, gestern habe ich euch erzählt, zu dem Blinden sagt er, dem geheilten Blinden, sagte, du bist ein Sünder und der ist auch ein Sünder. Und willst du uns noch belehren? Was fällt dir da ein? Jesus war ein einfacher Handwerker. Und sie rümpften ihre Nasen über Jesus, diese Pharisäer. Wissen besser wird er. Aber er redete in Vollmacht. Das, egal was er tat, aber der hatte Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Und Paulus selbst erzählt, er war Pharisäer von Pharisäer. Also es muss ganz schlimmer gewesen sein. Ein Pharisäer von Pharisäer. Aus dem Stamm Benjamin. Und zu den Füßen Gamaliels bin ich gesessen. Weißt du, und er muss jetzt lernen etwas, Korinther 12, Vers 9. Er muss lernen, jetzt aus der Gnade zu leben. Pharisäer müssen die Gnade entdecken. Die haben keine Ahnung, was Gnade ist. Die kennen nur Gesetz. Aber im Himmel gibt es kein Gesetz. Im Himmel gibt es Gnade. Und wir kommen in den Himmel nur durch Gnade. Und jetzt muss er umdenken. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Pharisäer muss lernen, was Gnade ist. Gott braucht nicht unsere Bildung oder unsere Gerechtigkeit, unsere Leistung. Im Pharisäertum gibt es keinen Raum für die Gnade. Stell dir mal vor, der ist weg. Der macht nur einen Fehler. Gleich abgeschrieben. Du wirst gleich gesteinigt bei ihnen. Kein Raum für die Gnade. Dort gilt nur Werkgerechtigkeit. Lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise, von diesem Pharisäertum. Und in jedem von uns, lasst uns ganz ehrlich sein, auch wenn wir keine Juden sind, steckt ein Pharisäer drin. Wenn du in einer gewissen Weile Christ bist, wenn du nicht aufpasst und die Gnade verpasst, wirst du ein Pharisäer. Ich bin besser wie die von der Landeskirche, bin besser wie die Katholiken, bin besser wie die und jene. Und wir erheben plötzlich unsere Nase über die anderen. Oder andere, wie die Pharisäer, sie sind zufrieden, dass sie mit den einzelnen Geboten zurechtkommen, dass sie das schlimmste Gebot nicht brechen. Oder dann werden sie so extrem. Die Orthodoxen tragen noch bis heute Doppelhüte mitten im Sommer. Und es ist ja heiß dort unten. Und da schwitzen sie. Aber sie sagen, wir schwitzen für das Gesetz unseres Herrn. Kopfbedeckung. Da reicht nicht nur einfache Bedeckung, gleich doppelte Bedeckung. Verstehst du? Das ist der Pharisäer, der übertreibt seine Gerechtigkeit. Lasst euch erlösen von dieser Scheinheiligkeit. Willst du dieses Erbe annehmen von deinen Vorfahren? Was in unserem Blut drinsteckt, diese adamische Lebensweise, der Adam. Wir kommen von Adam und wir haben die Wahl, Adam oder Christus. Entweder oder. Und die neue Menschheit besteht aus Jesus und seinen Nachfolgern. Und die alte Menschheit besteht aus Adam und seinen Nachfolgern. Und das steckt uns im Blut drin. Und so, weil sie die Gnade Gottes nicht annehmen und nicht glauben und so weiter, dann fürchten sie sich ständig, wir könnten irgendein Gebot übertreten. Und deshalb, alles muss koscher sein für sie. Die werden nie eine Büchse aufmachen, da haben sie Angst, da könnte das irgendwie besudelt worden sein. Die orthodoxen Juden sind also für mich persönlich bedauernswerte Kreaturen, geistlich irregeleitet, in aller Liebe. Und da kommt Jesus und er sagt, wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Also da gibt es nichts Koscheres. Oder das muss besonders beachten, das muss vom Rabbiner abgestempelt und abgesegnet sein. Nein, wenn ihr etwas Unreines isst und trinkt, das wird euch nicht schaden. Da kommt Jesus mit dem Glauben. Er bricht diese Tabus. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir werden so wie Jesus, zu der Freiheit der Kinder Gottes, dass wir gelangen, dass wir uns nicht genieren, wenn wir mal was Schlimmes tun, was Schlimmes, was dem Gesetz gegenüber, dem jüdischen Gesetz, zuwiderläuft, dass wir sagen, das ist mir egal. Am Sabbat. Jesus hat am Sabbat geheilt, obwohl der liebe Gott den Sabbat eingesetzt hat und er ruhte am siebten Tag, aber Jesus hat permanent den Sabbat gebrochen. Er hat nichts davon gehalten. Alle Tage sind gleich. Und sagt, wenn ein Mensch in Not ist, das ist wichtiger, als jetzt den Sabbat zu halten. Und du siehst also, dann kommen die Adventisten, dann kommen die alle möglichen Leute, Sabbat müsst ihr halten. Nein, Jesus hat die ganzen Tabus gebrochen. Wir müssen von dieser väterlichen Lebensweise erlöst werden, dass wir gesetzlich werden. Wir sind in der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz, ihr Lieben. Gnade. Gewiss, und ich habe euch gestern gesagt, dem Volke Gottes ist eine Ruhe vorhanden. Du hast 40 Jahre Sabbat, wenn du mit Gott lebst. Permanent. Da entspannst du dich, dann trägst deine Probleme nicht auf der Straße, erzählst nicht überall. Du weißt, mein Gott sieht, was mit mir los ist, er weiß, was mir fehlt. Er kennt mich von fern, noch ehe ich anrufe, ehe ich bete, hilft er mir. Jesus erlöst uns von dem Joch der Pharisäer. Weißt du, und wer das Heil Gottes nicht in Jesus annimmt, muss zu den Pharisäern gehen, wird ein Pharisäer. Deshalb lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise. Das mosaische Gesetz war hart. Streng, wer nicht spurt, wer ein bisschen anders aus der Reihe tanzt, wird gleich gesteinigt. Und da alles Mögliche gab es, eine Steinigung. Weißt du, wir schimpfen heute über die Moslems, die die Scharia einführen wollen. Weißt du, das Judaismus war viel schlimmer als die Scharia. Und genauso schlecht und genauso extrem. Also bitte, wenn du sagst, die Scharia will ich nicht, dann musst du auch das andere, das Gesetz des Alten Testamentes auch ein Stück weit abtrennen. Denn wir leben in dem Neuen Testament, wir leben unter der Gnade. Wir leben aus dem Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ihr Lieben. Und deshalb, du musst dich entscheiden, nehme ich das Erbe an? Gehe ich wieder zurück? In meiner Bibel heißt es, der Hund frisst, was er ausgespuckt hat. Und so viele Christen fressen wieder, was unsere Vorfahren ausgespuckt haben, was sie abgelehnt haben. Wir haben gesagt, wir sind jetzt frei. Wir sind Kinder Gottes und wir bleiben Kinder Gottes und wir lassen uns nicht versklaven. Gestern sprach ich auch von dem Galaterbrief. Im Galaterbrief, da heißt es, da sind einige aus dem Judaismus eingeschlichen und die haben unsere Freiheit erkundet und sie ausgeforscht. Wie frei bist du? Was kannst du alles machen? Was darfst du dich erlauben? Weißt du, als Christ, du darfst dich alles erlauben, aber nicht alles frommt dich. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Wir haben die Freiheit. Nichts bringt mich um. Weißt du, die meisten Leute, vom Gesetz, da bist du gleich ein Todeskandidat. Wenn du den Sabbat brichst, wenn du komische Sachen denkst und sagst womöglich, bist du gleich ein Todeskandidat. Aber hier, Gott hat Vergebung, er lebt von der Gnade und er ist mächtig in der Gnade. Die Pharisäer haben sich immer selbst getäuscht. Weißt du, sie dachten, wir sind ohne Sünde. Aber als Jesus anfing, da am Sand zu schreiben bei der Ehebrecherin, dann sagte nur eines, gut, ihr dürft sie steinigen, aber der wirft den ersten Stein, wer ohne Sünde ist. Und da war kein einziger. Weil die sind Scheinheiligen. Jesus hat ihnen die Maske vom Gesicht gerissen. Wer ohne Sünde ist, werfe bitte den ersten Stein. Und dann setzt sie sich hin. Wer ohne Sünde ist. Und dann sagt er, Frau, wo sind deine Ankläger? Die ganzen Pharisäer sind verschwunden. Denn plötzlich haben sie alle ein schlechtes Gewissen bekommen. In der Gegenwart Jesu kriegen die Menschen ein schlechtes Gewissen. Und die sagen, nee, wir richten nicht. Sonst kommt er zu uns und sagt, hör mal, und was ist mit dir? Pharisäer hielten sich für gute, edle Menschen. Sie haben auf die Sünder herabgeschaut und die Sünder verdammt. Und eigentlich, sie haben Vergebung nicht nötig gehabt. Ja, wir sind ja versöhnt. Einmal im Jahr bringt uns der hohe Priester das Opfer und da sind wir versöhnt. Aber weißt du, wir leben aus der Gnade. Wir brauchen Vergebung jeden Tag. Und das ist erlöst von der väterlichen Weise, dass uns nicht ein Priester vor Gott tritt und so weiter Fürsprache für uns einlegt, sondern Jesus ist unser hoher Priester jetzt. Wir haben ein Altar. Du brauchst nur die Gnade Gottes. Und die ist, die uns hält. Und wir leben allein aus Gnaden. Und die Vergebung greift erst, wenn ich mich als Sünder erkenne. Aber der Pharisäer sieht sich nicht als Sünder. Er ist ja gut. Aber Jesus verschwindet, er schleicht sich weg, als er dann anfängt, im Sand zu schreiben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns. Und er straft uns nicht. Das Schöne dabei ist bei Jesus, er straft uns nicht, er vergibt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das Gesetz straft uns. Gesetz kennt keine Gnade. So wie das die Naturgesetze keine Gnade kennen, so kennt auch dieses mosaische Gesetz keine Gnade. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Deshalb haben viele keine Zähne mehr. Aber das ist diese Härte. Weltmenschen können kaum Pharisäer werden. Nur Fromme können Pharisäer werden. Die bilden sich ein, wir sind besser. Wir sind besser. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben fehlt, werden wir zu Pharisäer, um ehrlich zu sagen. Werden wir zu Pharisäer. Der Heilige Geist hält uns immer auf dem Teppich unten und sagt, du horch, er deckt immer auf. Und was ist mit dem und mit diesem? Die Pharisäer sind immer heilig im Vergleich zu anderen Menschen. Sie danken Gott dreimal am Tag mindestens. Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Gott, ich danke nicht, dass ich kein Heide bin. Gott, ich danke dir, dass ich das und das nicht bin. Und dass ich hier ein Abrahams Nachkommen sind. Und wenn ich genau nachgehe, also in der Schweiz war einer, der hundertprozentig behauptet hat, ich bin ein echter Jude, ein Kohen. Und dann hat jemand gesagt, bitte lassen Sie ihn Blut testen. Man kann testen, ob du wirklich jüdisches Blut in dir hast. Und weißt du, was bei dem Test rausgekommen ist? 200 Euro kostet es, dieser Test. Was dabei rausgekommen ist? Er stammt von den Wikinger ab. Er stammt von den Wikinger ab. Der war so entsetzt, dass in seinem Blut kein Kohenblut ist, sondern ein Wikingerblut ist. Und die meisten Juden, und ich sage euch ehrlich, alle, die aus dem Osten kommen, die schimpfen sich Juden, aber sie sind keine Juden. Denn sie sind alles Kasaren, ein Türkenvolk, das sich im 4., 5. Jahrhundert sich zum Judentum konvertiert hat. Wenn du im Grunde nimmst, das sind keine richtigen Juden, aber die geben sich Juden. Und dann passiert so, was wie jetzt bei dem einen passiert ist, dass er von den Wikinger abstammt. Ja. Und sagt, ich bin ein Echter und wollte seine Linie beweisen, dass was weiß ich, wie weit es zurückgeht. Pharisäer sind so etwas wie die Unberührbaren in Indien. Nein. Gott will uns erlösen aus der väterlichen Lebensweise, auch wenn du vom Wikinger abstammst. Weißt du, wenn Gott liebt die Wikinger, der hat wenigstens Amerika entdeckt, noch vor Christoph Kolumbus. Pharisäer sind immer um die Sünde anderer Leute interessiert und wühlen und schnüffeln. Und sie danken Gott, dass sie das nicht sind. Und sie sehen den Splitter in des Bruders Auge. Guck mal, was Jesus alles erzählt. Der sagt, Leute, das ist alles verkehrt, was ihr macht. Sieh zuerst mal den Balken in deinem Auge. Wenn ich selbst ein Sünder wird, der hat auch kein anderes Verständnis für den Sünder, der kann nicht mitfühlen, verloren zu sein. Und erst als Paulus die Gnade erlebte, dann sagt er nur noch, ich bin der größte Sünder. Dreimal erzählte das. Ich bin der größte Sünder. Ich bin einer, der die Gnade fand. Weißt du, da hört die Selbstgerechtigkeit auf und die Scheinheiligkeit auf und Selbstgefälligkeit auf. Und das ist das Geheimnis, wenn sich ein Mensch bekehrt, und wir sehen am Saul von Tarsus, was es bedeutet, erlöst zu werden von der väterlichen Weise. Er schmeißt alles auf Misthaufen, was er bisher gelernt hat. Und ich sagte, ich möchte nur noch Christus kennenlernen, nur noch von der Gnade leben. Und ich möchte nur noch schwach sein. Das ist Wahnsinn für einen Pharisäer, einen Schwächling. Weißt du immer, ich kann nicht, ohne dich kann ich nichts tun, Herr Jesus. Stern, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe, Weg, auf dem ich gehe, Stab, von dem mich stütze, alles, Herr, bist du. Das ist für einen Pharisäer unmöglich. Selbstgerechtigkeit, weißt du, ja, eigene Frömmigkeit statt Jesus. Und das erschöpft sich alles in ihrem Tun und ihrem Handeln. Nur ich streng mich an. Ich streng mich an. Und dann tragen sie den doppelten Hut, mitten drin im Sommer. Guck, diese orthodoxen Juden mit diesen, ja, Schillerlocken. Und, weißt du, die gucken nur noch gerade, wenn sie zu der Klagemauer gehen, durch die Straßen von Jerusalem, gehen sie nur stracks. Da rempeln sie unter Umständen sogar Leute an, interessiert gar nicht, wer ihnen in den Weg kommt. Sie gehen jetzt zum Gebet. Sie verherrlichen ihr Ego statt Gott. Wir sollen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise, wo man sich selbst im Mittelpunkt stellt, sich selbst wichtig nimmt. Weißt du, man will in den Augen der Menschen glänzen. Guck mal, der Herr Jesus putzt die Leute runter. Weißt du, ständig hat er mit dem Pharisäer zu tun, die an allen Ecken beten und er sagt und denken, wenn sie lange Gebete machen, dann werden sie gehört, wenn die Leute sehen, guck mal, wie fromm der ist, der Bruder betet. Ich war auch so dumm, als ich dann einen Juden mal in Frankfurt auf dem Flughafen gesehen habe. Weißt du, da steht zu der und versucht im Kompass herauszufinden, welche Richtung ist Jerusalem. Und dann betet er Richtung Jerusalem. Erlöst von der väterlichen Lebensweise. Und ich kann mich lustig machen. Weißt du, der Jude wird nie auf die Toilette gehen. Zuerst braucht er einen Kompass, um auf die Toilette zu gehen, um herauszufinden, dass er ja nicht sein Hintern Richtung Jerusalem entblößt. Du siehst, wie töricht der Mensch ist, als der liebe Gott nicht wüsste, wie man hinten aussieht. In aller Liebe. Du siehst, wohin die Gesetzlichkeit hinführt. Erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Leute, ihr habt keine Ahnung, wenn ihr die Gesetzlichen versteht und kennt, ob jetzt Juden sind oder Moslems oder Katholiken oder, ich kann alle Religionen hernehmen. Weißt du, die religiösen Menschen, die sind so im Dogma drin, in der Tradition drin. Gott will uns erlösen von der väterlichen Lebensweise. Wie macht er das? Viele Menschen glauben, ich erfülle die Pflicht. Ich diene dir ohne Aufhören, so wie der Sohn, der zu Hause geblieben ist, in der Geschichte im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vater, ich habe dir immer gedient, ich habe noch nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nicht meinen Böcklein gegeben. Lukas 15. Vater, ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Und im Vers 31 sagst du, du hast mir nichts gegeben, nicht einmal das, was mir zusteht. Und der Vater sagt, du hast dir nichts genommen. Weißt du, wir müssen bekehrt werden. Und der verlorene Sohn hat kapiert, um was es wirklich geht. Man muss zuerst verloren gehen, um Gott zu finden. Man muss zuerst mal den Vater verlieren, man muss alles verlieren. Und dann besinnt man sich plötzlich, du, ich habe noch einen Vater. Jesus beklagt die Heuchelei, die dort in frommen Kreisen angetroffen hat und prangert ihre Selbstgefälligkeit an. Weißt du, hochmütige Dankesgebete, ich danke dir. Weißt du, wir haben Grund zum Danken. Wir können und sollen Gott danken, aber nicht danken, dass ich besser bin wie der andere. Sondern ich sollte Gott danken, dass ich schlechter bin wie der andere. Dafür hat noch niemand gedankt. Ich bin schlechter, Herr. Ich bin der Schlechteste. Aber man will von den Leuten gesehen haben, diese heuchlerischen Pharisäer, Lukas 20, 47, lange Gebete, schön formulierte Gebete, alles vier Zeiler. Bei Gott zählen nicht diese langen Gebete und schön klingende Gebete. Weißt du, was bei Gott zählt? Matthäus 6, Vers 6. In die Kammer. Die Kammergebete. Die sind die Gebete, die bei Gott zählen. Und dann Matthäus 23, 24. Ihr Pharisäer, ihr sucht die Mücken oder siebt die Mücken raus und die Kamele lässt sie laufen. Ihr sucht die Mücken und ihr findet überall eine Mücke, ein Haar in der Suppe. Und die Kamele lassen sie laufen. Die Pharisäer bevorzugen, und wenn du die Bibel liest, nur Jesus, ich nehme nur Jesus. Also, der hat die gefressen, auf Deutsch gesagt. Der hat die gefressen. Und die waren seine größten Widersacher. Und die sind auch unsere größten Widersacher in uns, nicht woanders, in uns. Denn in jedem von uns steckt ein Pharisäer. Das ist ein halber Teufel. Heilig, selbstgerecht, Engel des Lichts. Die Pharisäer bevorzugten die besten Plätze. Die obersten Plätze von allen Leuten gesehen und die immer anerkannt. Heute ist Bruder sowieso da und Schwester sowieso da. Weißt du, die wollten alle geehrt werden, wer heute alles da ist. Aber gerade die Leute, die nicht da sind, die sind vielleicht wichtiger als die, die da sind. Aber die, die besten Plätze eingenommen. Die Pharisäer halten die Schüssel äußerlich rein und innerlich sind sie voller Raub und Gier. Matthäus 23, 25. Jesus redet sehr hart. Lasst euch bekehren von diesem verkehrten Geschlecht. Deshalb steht Petrus voll Heiligen Geistes und sagt, ändert euch. Lasst diese alte Lebensweise zurück. Weißt du, wenn du da mit dem Talmud einmal anfängst, wenn du da reinkommst, kommst du nicht mehr raus. Mit den ganzen Satzungen und Vorschriften, 613 Gebote und Verbote, die man einhalten sollte. Also, du wirst wahnsinnig. Wer kann überhaupt noch selig werden? Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Er meint nicht von der Welt her, er meint von den Pharisäern, wo ihr belastet seid. Mit diesem Joch, kommt her zu mir und ich will euch die Last wegnehmen und die Bürde wegnehmen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, dann wirst du nicht verzweifeln und Nervenzusammenbruch bekommen und verstockt werden. Die Pharisäer haben die Leute beladen. Selbst haben sie das nicht erfüllt, aber von anderen haben sie alles erwartet. Weißt du, dann so Rabbiner steht da und sagt, hör mal, ihr liebe Gemeinde, das und das ist der Fall. Das müsst ihr alle tun. Und wisst ihr, was Pharisäer ist? Wir haben so ein Getränk bei uns hier in Norddeutschland. Das heißt auch Pharisäer. Ich weiß nicht, wer schon Pharisäer getrunken hat. Es ist Kaffee und Schnaps drin. Und es ist von einem Pfarrer entwickelt worden, einem lutherischen Pfarrer, der hat gerne Schnaps getrunken, aber hat sich nicht getraut, wenn die Leute ihn sehen und so weiter. Er hat immer Kaffee getrunken, er trinkt ja Kaffee, nur Kaffee darf man ja trinken, Kaffee trinken ist ja keine Sünde. Und hat immer noch starken Schnaps reingetan. Und so ist Pharisäer entstanden. Weißt du, und genau das ist Pharisäer, was wir buchstäblich in unserer Gesellschaft Pharisäer verstehen. Im Reich Gottes kommen nur Freiwillige in den Himmel, nur Freiwillige zu Gott. Gott zwingt niemanden. Und das ist in den großen Religionen dieser Welt, du wirst gezwungen. Du wirst beschnitten, kannst nichts machen, die zwingen dich dazu, setzen per Gesetz durch. Du wirst getauft, du wirst gar nicht gefragt, willst du Christ werden? Vielleicht willst du Atheist bleiben. Und du findest als Atheist leichter zu Gott als geimpfter Christ. Denn du hast schon die Krankheit in dir und kannst nicht mehr krank werden. Kannst nicht wiedergeboren werden. Bist ja getauft. Weißt du, der Glaube ist eine ganz freiwillige Sache bei Jesus Christus. Freiwillig, weil da wird niemand gezwungen, wird niemand aufgeschwätzt. Und deshalb, ihr müsst auch euch hüten, meine lieben Geschwister, dass ihr nicht in etwas hineinkommt, in eine Lehre, eine Irrlehre, wo euch etwas aufgeschwätzt wird. Du musst gar nichts. Nur beim Kommunismus musst du was. Du musst nicht. Wir dienen Gott aus freien Stücken. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen, fertig. Niemand wird bei Jesus gezwungen, etwas zu bekennen. Weißt du, passt auf, da kommt die Ohrenbeichte und da wühlen sie so lang, wie oft hast du das getan und was ist da gewesen, was ist da passiert? Jesus will uns die Sünde vergeben. Jesus hat nicht gewühlt in die Sünde und sich über die Sünde Gedanken gemacht. Nein, er hat die Sünden den Leuten vergeben, hat die Leute angenommen, so wie sie waren. In ihrer Art, in ihrer Natur. Kommt her, ihr Mühseligen, ich will euch erquicken. Das ist der Herr Jesus. In manchen Gemeinden wachen die Pastoren über die Leute wie über Möbelstücke, dass sie ja das nicht machen und dies nicht machen und das nicht passiert und dies nicht passiert. Weißt du, es ist schön, dass wenn jemand sich verantwortlich fühlt, aber dann wirst du so kontrolliert, dann werden sie, zuerst bevor du in einen Hauskreis kommst, dann musst du zuerst mal Seelsorgegespräch durchnehmen und dann musst du befreit werden und was weiß ich, welche Übungen dann noch. Zuerst mal wirst du auseinandergenommen und so, damit die Menschen kontrolliert werden. Und gerade über die Beichte werden Menschen kontrolliert, Sünden bekennen. Wenn jemand deine Schwachheit weiß, das war meine Predigt von gestern, du sollst deine Probleme nicht auf der Straße tragen und deine Sünden schon gar nicht. Deine Sünden gehören unter das Kreuz und sonst nirgendwo. Und du sollst Jesus deine Sünden bekennen. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber weißt du, so hat die katholische Kirche über Könige geherrscht, durch die Beichte. Dann hat die Kaiserin oder Königin gebeichtet, mein Mann macht das und das, haben sie genau gewusst und sie die Schwachstellen ausgenutzt. Geschichte ist voll davon. Dann verlangt man dieses und verlangt man jenes. Ich will euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Christus erlöst uns. Weißt du, dass wir denken, dieses Obrigkeitsdenken, das einzige Gebet für die Obrigkeit, was wir in der Bibel haben, wir sollen beten, dass sie schlafen. Dass sie nicht merken, dass es Christen gibt. Dass wir so im Untergrund unseren Glauben entwickeln können. Dass wir in Freiheit uns versammeln dürfen und wir nicht gestört werden. Dass sie gar nicht wissen, dass es uns überhaupt gibt. Wir sollen beten, damit wir ein stilles, sanftes Leben führen können und uns im Glauben erbauen können. Dafür sollte man beten. Weißt du, dann werden Leute verpflichtet, manipuliert für dieses und jenes und andere führen dann wie Gurus die Menschen. Aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ihr Lieben. Wo der Geist des Herrn ist, deshalb lasst euch erlösen. Und der Heilige Geist kam am Pfingsten und der Heilige Geist hat die Leute aus diesem Zwangsdenken befreit, aus diesen ganzen Zwängen. Es gibt Christen, Pfingstler sogar, in aller Liebe, die gibt es. Und weißt du, wo der Glaube aufhört, wo die Gnade aufhört, wo die Heiligkeit Gottes aufhört, dann kommen sie mit Gesetzen. Du musst um 7 Uhr beten, um 12 Uhr beten, um 3 Uhr beten, um nachts um 12 Uhr sollst du sogar noch beten. Weißt du, du kommst in einen Rhythmus. Du sollst immer im Gebet sein. Nein, wir sollen immer mit Gott verbunden sein. Und da brauchst du keine Zeit, keine Uhrzeit. Die ersten Christen haben auch keine Uhr gehabt. Die haben einfach, wenn sie Lust und Freude hatten, gebetet. Und sie hatten immer Lust und Freude zum Beten. Und wir sollen unsere Lust am Herrn haben und nicht bestimmte Zeiten und Rituale und bestimmte Ordnungen, bestimmte Richtungen, Richtung Mekka oder Richtung Berlin beten oder was weiß ich, wo das Heiligtum steht. Zum Nordpol, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Weißt du, wir sollen erlöst werden von diesen ganzen Ungläubigen, die keinen richtigen Glauben haben, die keine richtige Verbindung zu Gott haben. Das sind Ungläubige, diese Pharisäer. Weißt du, gut, die gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr als solches. Aber diese Pharisäer existieren immer noch in religiösen Kreisen, die uns kontrollieren wollen, unsere Gebetszeiten. Hast du schon deine Bibel gelesen? Hast du schon deine Andacht gehabt? Weißt du, wenn du Gott liebst, machst du alles von dir selber. Da zwingt dich niemand. Du hast Lust, du hast Hunger. So genauso, wie du Hunger hast nach dem Essen und Trinken. Und Gott sagt, geht von diesen Ungläubigen aus, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Du sollst dich von Menschen trennen, die nicht in Christus leben, die nicht voll Geistes sind, die nicht wiedergeboren sind. Zieht nicht am fremden Joch. Stell dir mal vor, ein Wiedergeborener lebt zusammen mit einem Unwiedergeborenen, einem Heiden, einem gottlosen Menschen, einem gesetzlichen Menschen. Da kriegst du immer so einen Rippenstoß. Was machst du wieder? Was passiert jetzt? Weißt du, der hilft, der ist dir nicht eine Hilfe, der ist dir ein Hindernis. Und deshalb wunderst du dich, warum geht's mir ständig so schlecht, warum werde ich immer angerempelt? Und weißt du, wer dich anrempelt, sind Menschen, die im Gesetz leben und nicht in der Gnade. Die im Gesetz leben und nicht in der Gnade. Zieht nicht am fremden Joch. Jesus sagt, mein Joch und meine Last. Und du solltest teilhaftig werden, seiner Natur. Und wenn du mit diesen Leuten mitziehst, mitgehangen, mitgefangen, du wirst teilhaftig ihrer Sünden. Und nicht nur ihrer Sünden, sondern auch ihrer Strafen. Leute, die sich mit den Zeloten verbunden haben, damals in den Tagen Jesu oder kurz danach, die sind mit denen untergegangen, als Jerusalem unterging. Du musst nicht das negative Erbe annehmen von deinen Vorfahren. Jesus verflucht sogar die Pharisäer, so wie er den Feigenbaum verfluchte und sagt, an dir soll hinfort keine Frucht mehr gesehen werden oder gefunden werden. Da war nichts von dem heiligen Volk damals, so wie ich euch gesagt habe. Da war nichts von dieser großen Herrlichkeit. Die waren so gesunken. Und deshalb, du darfst nicht mit Menschen dich verbinden, die voller Dämonen sind, deren Vater der Teufel ist. Weißt du, gerade in diesen Tagen, in den Tagen Jesu, da ist das Gräuel, diese Rebellion gegen Gott so massiv durchgebrochen. Kreuzige ihn. Gott hat sie in eine babylonische Gefangenschaft geführt. Dort hätten sie auch bleiben sollen. Dort, wo unter alle Völker zerstreut, dort sollten sie wirken und ihren Glauben entfalten. Aber nein, die kamen zurück. Und die voller Bitterkeit, voller Zorn, lies mal die Makkabäer-Bücher. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann wird das Böse plötzlich offenbar. Lasst euch erlösen von väterlicher Lebensweise. Plötzlich kommen Sachen ans Licht, das gar nicht für möglich gehalten, dass das dann noch in dir drin ist. Und da beginnt die Heiligung. Weißt du, plötzlich wird das Unkraut sichtbar. Sobald das gute Kraut wächst, die gute Sache wächst, wird plötzlich Unkraut. Und was machen wir jetzt? Wie verhält man sich? Wir sind über uns selbst manchmal entsetzt, dass wir plötzlich so und so reagieren. Das will ich gar nicht. Plötzlich bricht Jähzorn aus, plötzlich werde ich wütend. Plötzlich fange ich an, mich zu ärgern. Oder andermals, sexuelle Sünden brechen auf. Ich denke nur in der Familie Davids. Da war so viel Sex und so viel Schmutz, so viel Perversion in dieser heiligen Linie. Ich denke nur, der Judah geht zu einer Prostituierten und die Tamar schwängert die Tamar und alles. Und dann all diese Sachen. Und dann artet es so aus und der arme Salomo wundert sich, Mensch, warum ist bei mir das Sexuelle so stark und dominiert? Sein Vater hat hier bei der Bathsheba die Ehe gebrochen und sogar den umbringen lassen, den Uriah, Sünde auf sich geladen. Weißt du, das kommt dann plötzlich raus, all das. Wenn du dich bekehrst, plötzlich kommen die Sünden unserer Väter raus. Und wir sind entsetzt, was bei uns alles los ist. Weißt du, wir fragen uns, wo kommen meine Gefühle alle her? Oder meine Gedanken oder meine Triebe? Wir müssen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Dein Vater kann ein Sexualtäter gewesen sein, Kinderschänder gewesen sein und so weiter. Und du bist in dieser Familie. Vielleicht weiß es keiner, aber du spürst plötzlich, denn im Blut wird das Leben weitergegeben. Und es geht über Jahrhunderte manchmal. Und du fragst dich, was ist mit mir los? Ich denke nur an manche Geschichten in der Bibel. Weißt du, Esau hasste den Bruder, seinen Bruder Jakob, Israel. Er hasste Israel. Und weißt, und es vererbt sich im Blut von Esau, von seiner Verwandtschaft immer weiter. Es geht weiter. Dann kommen die Edomiter von ihm und die Edomiter lassen Israel nicht durchziehen, kämpfen gegen Israel. Und Haman, der wollte damals in Persien, wollte die Juden alle auslöschen, Holocaust machen. Hat schon einen Galgen für den Mardochai gemacht und wollte alle Juden vernichten, war ein Edomiter, ein Nachkomme Esaus. Das geht durchs Blut weiter, das vererbt sich im Blut. Und dann Herodes hat die Kinder gemordet in Bethlehem, hat sogar wollte Jesus umbringen, so hinterhältig. Und was passiert? Der Herodes ist ein Edomiter, das ist kein Jude, ein Edomiter, ein Feind des Volkes Gottes. Und du siehst, das geht wie ein roter Faden und es vererbt sich immer im Blut. Sünden vererben sich im Blut. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise, was es auch immer ist. Da muss frisches Blut in deine Zellen, in deinen Körper, das Blut Jesu Christi. Du brauchst Bluttransfusion. Und dann kommt das Alte wieder raus, das verseuchte Blut. Und du wunderst dich, jetzt habe ich Wikingerblut in mir. Du bist entsetzt. Nein, du hast ein neues, was ganz Frisches. Du musst nicht das Alte haben. Und durch Bekehrung kommen so viele Sachen ans Licht. Der Heilige Geist ist ein Offenbarer des Herzens. Nach der Bekehrung durchlaufen wir eine Phase der Heiligung. Da wird aufgedeckt zuerst, aufgearbeitet. Eine Phase der Reinigung. Unser Blut wird gereinigt. Unsere Abstammung. Da fällt dir was ein und plötzlich träumst du. Vieles entdeckst du über die Träume, aber viele schlafen ja sowieso. Und verpennen ihre Träume. Gott redet durch Träume zu uns. Will aus der Geschichte aufdecken, Dinge bereinigen. Oder durchs Gewissen, wie auch immer, oder durch die Predigt. Vielleicht auch Predigten wie diese hier, dass Gott Dinge aufdeckt. Du, in meiner Familie ist das und das, die und die Seuche. Und Gott will dich erlösen von deiner väterlichen Lebensweise. Egal, wo du herkommst. Wir kommen alle aus Hinterdupfing. Wir kommen alle von den Chaoten. Wir kommen alle von schwachen Versager und elenden Menschen. Wir sind nicht vollkommen perfekt. Keiner. Selbst wenn sie sich noch so ausgeben, so perfekt. Und gerade Jesus hat sie runtergeputzt, weil sie die Pharisäer sich so perfekt ausgegeben haben. Da ist nichts Gutes, nur übertüncht alles. Und wir kommen auch aus der Tünche. Wir wollen was sein, aber wir sind es nicht. Und erst wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, beginnt ein Prozess der Wiederherstellung, der Heilung. Und plötzlich spüren wir uns. Weißt du, plötzlich spürst du die negativen Neigungen in dir und sagst, Mensch, warum lästrig? Woher kommen die ganzen Lästergedanken? Viele Christen nach der Bekehrung fangen an mit Lästergedanken. Die fangen an, Vater, Sohn und den Heiligen Geist zu lästern. Warum? Der Teufel will sie dahin bringen, dass er ihnen unterstellen kann, du hast den Heiligen Geist gelästert. Lästergedanken. Warum? Weil vielleicht in deiner Verwandtschaft Sozialisten drin waren, die Gott gelästert haben, Humanisten, die Gott gelästert haben. Und das steckt in deinem Blut. Und du wunderst dich, wo das alles herkommt. Das ist alles im Blut drin. Und das muss gereinigt werden. Dein Blut muss Blutwäsche bekommen. Durch die Gnade Gottes. Das kannst du selber nicht machen, das muss Gott tun. Oder plötzlich wirst du Okkultist und Esoteriker und Spiritist. Plötzlich bekommst du so einen Zug, so eine Ader für das Spirituelle. Nichts dagegen. Aber plötzlich merkst du, und du ziehst die Geister an. Plötzlich kriegst du Kontakt, wirst du auf der Straße von den Leuten angesprochen, angeworben durch die Anzeigen, Anrufe oder Freunde und so weiter. Du, ich habe da eine Freundin. Oder durch diese ganzen Bioläden in aller Liebe. Da bekommst du Kontakt mit Leuten, die gerade dich dort reinziehen. Weißt du, du willst gesund leben, du willst anständig leben. Und gerade weil du das willst, versucht der Teufel dich irgendwie abzufangen. Die spüren plötzlich, ich bin gefangen von diesen Sachen. Ich werde so vereinnahmt. Und ich habe eines festgestellt, also drüben in der großen Kirche, da haben wir als Untermieter gehabt, eine Gemeinde, die nicht für den Heiligen Geist besonders angetan war. Und die Leute, plötzlich besuchen wir jemand und dann frage ich, ja, gehst du nicht mehr in die Versammlung? Und ich treffe dich unterwegs im Gästehaus. Und gehst du nicht mehr in die Versammlung? Nein, sagt er, jetzt bin ich zu den Esoterikern geraten. Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, landen früher oder später bei den Esoterikern. Warum? Die suchen Geist, Spiritualität. Die suchen Offenbarung, die suchen Visionen, die wollen Träume verstehen. Und dann lesen sie, wie deutlich meinen Traum, und dann die ganzen Traumbücher kannst du in den Misthaufen schmeißen, in die Gülle. Weil die entsprechen nicht den Tatsachen. Der Heilige Geist ist ein Offenbarer, auch der Träume, in aller Liebe. Aber da werden Sachen beschrieben, und da denkst du so, das ist doch wahr, guck mal, Traumauslegung. Nein, das ist ein Geschäft. Traumdeutung. So. Du musst erlöst werden von der Esoterik, und da steckt dir in Blut drin. Weißt du, der Aberglaube, früher hat man die Hexen verbrannt, weil die was wussten, was kannten und so weiter, was ist auch immer der Grund gewesen ist. Aber aus der Zeit des dunklen Mittelalters hat so viel überlebt in unserer Verwandtschaft, in unserer Gene. Und da steckt drin. Lass dich erlösen von der väterlichen Lebensweise. Du musst nicht alles annehmen. Du musst dich selbst finden. Du musst Gott finden. Und in dem Moment, wo du Gott gefunden hast, wirst du anfangen, ein neues Leben zu leben. Nach neuen Gesetzen. Es kann sein, das sieht sehr ähnlich aus. Weissagung und Wahrsagerei ist das Gleiche. Sieht ähnlich aus. Nur die Inspiration kommt von woanders. Nur die Inspiration kommt von woanders. Weißt du, du sagst Dinge, die wahr sind und vielleicht sogar ähnlich. Und dieses Mädel da in Philippi hat sich gar nichts Böses gedacht. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Weißt du, der Teufel kommt nicht mit Klumpfuß und plump mit was weiß ich. Nein, der kommt als Engel des Lichts, als Aufklärer. Lass dich erlösen von der väterlichen Lebensweise. Das ist mein Einstieg, an dem mache ich hier heute weiter. Viele merken nicht, dass sie gefangen sind. Die denken, wir sind frei. Wir waren noch nie Sklaven. Die waren 400 Jahre in Ägypten Sklaven. Abrahams Nachkommen. Die sind noch nicht einmal im gelobten Land groß geworden. Dort waren sie schon Sklaven. Und die waren immer wieder Sklaven. Und du siehst, wie die Sklaverei sich auswirkt. Gott braucht 40 Jahre, bis sie von diesem sklavischen Denken befreit werden. Da kommt eine Schwierigkeit. Och, lass uns gleich nach Ägypten gehen, das bringt uns sowieso nichts. Und dann ziehen sie wieder nach Ägypten. Und denken an ihren Knoblauch und Kümmel und die Fleischtöpfe Ägyptens. Du siehst, dieses ägyptische Denken. Du kannst rausgegangen sein, du kannst körperlich draußen sein, aber geistig bist du noch drin, in Ägypten, mittendrin im Land. Was wir schon längst verdrängt haben, denken, jetzt haben wir doch alles vergessen, was schon abgehakt ist, denken, jetzt ist die Geschichte, Zeit heilt die Wunden, die Zeit heilt keine einzige Wunde, glaub mir das, keine einzige. Die muss Gott uns heilen und nicht die Zeit. Und plötzlich wird die Geschichte wieder lebendig. Denke nur, jetzt muss Jakob nach Hause gehen und plötzlich wird was wach in ihm. Und jetzt müssen die Sünden erlöst werden, väterlicherweise. Weißt du, der Vater hat Fehler gemacht. Der Vater hat gesündigt. Nicht der Jakob. Der Jakob und musste ausbaden und die Esau mussten ausbaden, was die Väter eingebrockt haben oder die Mütter. Die Mutter hat angestiftet zum Lügen. Versuch mal, geh zum Vater, der Vater will jetzt den Esau segnen, pass auf. Man wollte Gott nachhelfen. Und das ist väterliche Lebensweise oder mütterliche Lebensweise. Nicht nur Väter sind schuld, sondern auch die Mütter sind manchmal mehr schuld wie die Väter. Die Mütter treiben den armen Jakob in diese Enge, dass er lügen muss. Ich bin Esau. Aber die Hände, ja, Fell drüber gezogen und spielt Theater. Und genau das ist der wunde Punkt. Lass dich erlösen von deiner väterlichen Lebensweise. Spiel nicht mehr Theater. Sei vernünftig. Sag, wer du bist. Sag, wer du bist. Stell dich Gott. Und da begann die Heilung beim Jakob, als Gott ihm sagte, du bist jetzt nicht mehr Jakob, sondern du bist jetzt Israel. Und er sagte, das war die Lüge. Ich bin Esau. Gott sagt jetzt, nein, du bist kein Esau und kein Jakob mehr, du bist jetzt Israel. Gott muss uns neu umbenennen und uns eine neue Identität geben. Das ist, lass dich erlösen. Und plötzlich hat er die neue Identität. Und jetzt kann er seinem Bruder in die Augen gucken. Jetzt können sich die Brüder annehmen und lieb haben, als er diese neue Identität bekommt. Es gibt regelrechte, verfluchte Familien. Und weißt du, da gibt es Familien, da ist nur Selbstmord am laufenden Band. Der Vater hat Selbstmord begangen und dann geht jetzt der Sohn und jetzt geht Enkel und Urenkel. Ich könnte Familien aufzählen, will aber nicht richten. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber du kannst die Geschichte nachlesen und wirst immer wieder finden. Selbstmord ist was. Und die Ursache ist oft, da ist Wahrsagerei und Okkultismus ganz stark drin in diesen Familien gewesen. Und als die letzte Stufe von Wahrsagerei ist Selbstmord. Schau, den Saul, König Saul, geht zu einer Wahrsagerin, lässt den Samuel hochkommen und als letztes begeht er Selbstmord. Wird den Philistern da, will sie nicht da den Philistern ergeben? Es gibt also regelrechte verfluchte Familien. Und die Bibel ist auch davon voll. Deshalb, du brauchst Reinigung deiner Familie, deiner Familiengeschichte. Weißt du, und wie kriege ich diese Reinigung? Jesus predigt ganz klipp und klar. Er hat zwar das Gebot gegeben, du sollst Vater und Mutter ehren. Das Gebot ist von Gott, das ist nicht vom Teufel. Aber dann sagt Jesus, wer nicht allem absagt, was er hat. Und wir müssen Vater und Mutter verlassen und ihm nachfolgen. Das ist diese Forderung. Wir sollen dankbar sein, dass wir Vater und Mutter haben. Aber die sollen unser Leben nicht mehr bestimmen. Die haben uns zur Welt gebracht. Aber jetzt soll ich die verlassen und ich muss als auf eigene Füße stehen, mich abnabeln. Und das ist, lass dich erlösen von dieser väterlichen Lebensweise. Du musst dich von Vater und Mutter abnabeln. Wenn du Christ wirst, und ich sage dir eines, wenn du Christ wirst, bist du kein Deutscher mehr. Wenn du Christ bist, du bist kein Jude mehr. Juden können keine Christen sein. Entweder sind sie Juden oder sind sie Christen. Messianische Juden, vergiss das. Die Juden akzeptieren diese messianischen Juden sowieso nicht. Auch wenn wir da denken, ja, das sind Gotteskinder, die sind Christen, die sind keine Juden mehr. Können es nicht mehr sein. Die werden nicht mehr ernst genommen. Wir sind nicht mehr Griechen, wir sind nicht mehr Amerikaner. Weißt, wir sind eins, wir sind nicht mehr Farbige. Wir sind eine neue Familie. Da ist weder Mann noch Frau. Das ist diese Erlösung von der väterlichen Lebensweise. Da sind wir nicht mehr. Jung und alt, weißt du, da ist das Generationsproblem erledigt, da sind alle Probleme erledigt. Lass dich erlösen von der väterlichen Lebensweise. Durch das Blut Jesu sind wir alle gereinigt. Alle haben nur einen Vater und dann kommt Jesus, du sollst Vater und Mutter ehren. Und nur einer ist euer Vater, du sollst niemand auf Erden Vater nennen. Ist das nicht im Widerspruch? Du suchst ja Widersprüche in der Bibel, ich kann dir ein paar nennen, wenn du willst. Und das ist einer. Du sollst niemand Vater oder Rabbi oder Lehrer oder Meister nennen, denn nur einer ist euer Vater. Wenn du zu Jesus kommst, hast du nur einen Vater. Wenn du Jesus siehst, siehst du nur den Vater. Und das ist nicht mal Abraham dein Vater und nicht mal der Matthäus oder was weiß ich. Nur noch Jesus ist und der Vater im Himmel. Weißt du, du bekommst plötzlich eine ganz neue Identität, eine ganz neue Geschichte. Und hier hören deine Flüche auf. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Familie. Und wenn du die Generationen anguckst, wir haben zwei Generationslinien im Neuen Testament. Der eine fängt beim Adam an und der andere beim Abraham. Und beide hören bei Jesus auf. Beide Generationslinien hören bei Jesus auf. Das ist nur eine Generation. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergeben. Das sind nicht die Juden, sondern das sind die Gläubigen an Jesus. Meine Generation, sagt Jesus, die wird nicht vergehen, bis sich das alles erfüllt. Bis sich das alles erfüllt. Du musst also innerlich absagen, Vater und Mutter. Du musst sie lieben. Ich bin auch dankbar für meine Väter und für meinen Vater und für meine Mutter. Ich bin dankbar dafür, dass es sie gibt, dass sie mich großgezogen haben, dass sie mich durchgetragen haben, dass sie mich durchgefüttert haben, ja, dass sie mich erzogen haben. Ich bin dankbar dafür. Aber irgendwo muss ich mich lösen, auf meine eigenen Füße stellen. Und ich muss vor Gott treten für mein Leben und nicht für das Leben meiner Väter, auch nicht für die Dummheiten, die sie gemacht haben. Wie viele Deutsche haben ihre Väter, die waren SS, Nazis, Mörder, im Krieg Menschen auf dem Gewissen sich geladen? Vergiss es. Du musst nicht ihre Schuld annehmen, die müssen selber damit klarkommen. Du musst aber auch selbst mit dir klarkommen. Weißt du, die ganzen Flüche, die da sind, du musst nicht den ganzen Hass übernehmen. Vor allem diesen Ausländerhass oder Judenhass oder Kapitalistenhass oder Kommunistenhass. Guck mal, die Deutschen sind so programmiert auf Hass. Ist jemand in Christo, ist eine neue Kreatur, der sieht nicht mehr den Kommunisten. Er sieht Kommunismus, das ist Mist. Aber er sieht den Menschen, der die Wahrheit sucht und die Wahrheit noch nicht gefunden hat. Und warum ist er Kommunist? Weißt du, in dem Moment, wo du Christus angenommen hast, dann bist du nicht mehr in diese ganzen Bündnisse Vielleicht war dein Vater, deine Mutter ein Humanist oder Humanistin, vielleicht Freimaurer. All das ist drin. Du weißt ja gar nicht deine Geschichte. Vielleicht stammst du auch von Wikinger ab. So wie dieser fromme Jude, der ganz koscher sein wollte. Weißt du, aber diese ganzen Bündnisse, in dem Augenblick, wo du Christus aufgenommen hast, dann bist du in die Gottesbündnisse hineingenommen worden. Im Bund von Noah, im Bund von Abraham, im Bund Moses, im Bund Jesu Christi, durch die Taufe hast du einen Bund mit Gott geschlossen. Und da kannst du alle anderen Bündnisse vergessen. Die sind alle aufgelöst. Deine ganzen Bündnisse aus deiner Familiengeschichte, deine ganzen das, was sie geschworen haben und so weiter, diese ganzen Schwüre, die sind hinfällig. Oder die Festlegung. Weißt du, so viele Familien sind festgelegt. Auf was weiß ich alles. Ich habe in Süddeutschland eine Familie gehabt, die haben miteinander nichts, also Nachbarn waren das, die haben miteinander nichts gesprochen, die waren irgendwie in Konkurrenz, es gab, ging um ein Grundstück irgendwie dazwischen und die waren so verfeindet und die haben nicht miteinander gesprochen, sind aber, die eine Familie sind Christen geworden und als sie Christen wurden, wurde der Hass noch größer, anstatt zu vergeben, anstatt Frieden zu stiften. Und die Bibel sagt, die Kinder Gottes werden Frieden stiften und sie werden friedfertig sein und sie friedfertig werden das Erdreich besitzen. Nein, noch mehr gehasst. Und was ist passiert? Da gab es einen Todesfall nach dem anderen nachher. Weißt du, der Teufel holt Tribut. Wenn wir uns den negativen Dingen öffnen, dann kommen plötzlich dunkle Mächte auf die Familie. Wir müssen uns lösen. Und da waren Sachen, da sind Sachen passiert. Kannst nichts dafür machen, nichts dagegen tun. Durch Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Du bist ein Erbe Jesu Christi. Ein Erbe der Segnungen Gottes, der Verheißungen Gottes. Weißt du, und da zählen nichts mehr die Untugenden deiner Eltern. Die waren das. Aber du musst deinen Eltern vergeben. So wie andere dir vergeben müssen, so musst du deinen Eltern vergeben. Und da beginnt, du sollst Vater und Mutter ehren. Vergib ihnen, denn sie haben wahrscheinlich auch Dummheiten getan, so wie du auch Dummheiten tust. Und du musst nicht alles annehmen. Und sagen, das ist schön, das war mein Vater, aber das Erbe nehme ich nicht an. Und das ist nicht Schwäche, dass du sagst, ich will das nicht. Nein, du willst selbst dein Leben gestalten, selbst dein Leben in deine Hand nehmen. Weißt du, viele Leute übernehmen die Krankheiten von der Mutter oder vom Vater. Du musst die Krankheit vom Vater und Mutter nicht übernehmen. Denn oft kommt es, wo Leute zu mir sagen, ich habe fast die gleichen Leiden wie der Vater oder die Mutter. Fast die gleichen. Und du wirst noch mit deinen Leiden zusammenmischen, wirst noch verstärken. Warum? Wenn die Mutter stirbt oder der Vater stirbt an diese bestimmten Krankheiten, dann sucht der Dämon, der ausgefahren ist, sucht, wo er bleibt, findet aber nicht, aber findet dich als Tochter oder Sohn und dann sagst du, ich will bei dir wohnen. Und dann fängst du an, diese Krankheit zu pflegen und du wirst genauso, du kriegst die gleichen Geschwüre fast an der gleichen Stelle und wunderst dich, wo kommt das alles her? Du musst dich lösen vom Erbe deiner Väter. Ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Und er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Auch die Schmerzen von meiner Mutter. Und du musst eines lernen, diese Dämonen in die Hölle weisen. Weißt du, wenn wir Teufel austreiben, wir müssen ganz vorsichtig sein, wo wir die Teufel hinschicken. Wenn du sagst, Satan raus, dann bleibt im Wohnzimmer. Oder wo auch immer. Du musst sie in die Hölle schicken. Satan, du gehörst in die Hölle und nirgendwo anders. Denn die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang bereitet. Und da gehören sie hin. Also wenn du dich löst von irgendetwas, irgendein Problem, und sagst, Satan, raus von mir, Dämonen, fahrt aus, ich will mit euch nichts zu tun haben, kein Platz mehr für euch, raus mit euch, in die Hölle. Du musst immer die in die Hölle schicken. Deshalb schrien die Dämonen, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Du musst dich von der väterlichen Lebensweise radikal trennen, was es auch immer heißt, radikal. Du darfst also nicht dann auch wieder, wenn du dich getrennt hast, dich davon gelöst hast, nicht immer wieder darüber reden. Weißt du, der Teufel ist so raffiniert. Da kommt wieder ein Seelsorger, erzählt wieder so über Ahnen und Familienaufstellung und was weiß ich alles für Zeugs. Und Nachforschung bis ins dritte und vierte Glied. Und du denkst, vielleicht ist bei mir noch was drin, vielleicht könnte noch was drin sein. Weißt du, wenn der Herr dir nicht zeigt, du musst nicht mit dem Finger drin rühren in der Scheiße. Geht dich nichts an. Da musst nicht drin rühren, das fängt an zu stinken. Und Gott hat mir gesagt, wenn der Teufel schläft, lass ihn schlafen, weck ihn den Riesen nicht. Und wenn du Frieden darüber hast. Aber weißt du, plötzlich erinnerst du dich, ach, mein Vater war ein Freimaurer, ein Nazi. Oder meine Mutter war bei BDM. Bubi, drück mich. Nein, BDM. Gott hat weiß, was es ist. Nein, weißt du, lauter solche Scherze. Weißt du, der Teufel macht Scherze. Und der will nicht ernst genommen werden, aber der nimmt alles ernst. Und du musst die Sache nicht groß nachforschen und nachgraben und wie war das genau. Du erinnerst die Geister. Und plötzlich, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Sei vorsichtig über die Geister, die du rufst, mit dem, was du abgibst. Je weniger du dich dafür interessierst, desto mehr hast du Ruhe. Trag nicht dein Problem auf die Straße, war gestern meine Botschaft. Manchmal haben wir negative Erfahrungen. Oder wir sind verletzt worden. Oder durch Redensarten haben wir uns festgelegt. Ich kenne jemanden, der kam eine Zeit lang auch hier zu uns. Und der ist krank geworden. Mein Vater ist mit 40 gestorben. Und wenn ich 40 bin, werde ich auch krank. Der war gesund. Bis jetzt war er gesund, aber dann, als er 40 war, 42, hat er Herzattacken gekriegt, konnte nicht mehr arbeiten, krank. Festlegung. So, Generationsfestlegung. Das ist in unserer Familie, mit 40 sind sie da immer krank geworden. Vergiss es. Wir müssen den Teufelskreis brechen. Und sagen im Jesu Namen, nein. Und wir werden nicht das annehmen. Niemand muss für die Sünden seiner Väter leiden, sagt die Bibel. Niemand. Oder, manchmal haben wir komische Einstellungen und werden da geprägt. Du solltest das, was du in deinem Rucksack trägst, vielleicht trägst du eine Bombe, hochexplosiv. Verstehst du, die wird explodieren, wenn du sie nicht sofort rauspackst und ablegst. Dein Rucksack, deine Vergangenheit, was da noch so an dir haftet, auf deinen Rücken. Weißt du, leg sie ab, diese Bombe. Das ist... Die hast jetzt eine Ruhe, aber du trägst schon sehr schwer unter dieser Last. Oder andere sind in eine Schablone gepresst. Er weiß so, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Jeder kann über seinen Schatten springen, wenn er will. Jeder. Du willst es bloß nicht, weil du nicht gelehrt worden bist, weil man das nicht gezeigt und gesagt hat, wie man das macht. David sagt sogar, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Und sei dann dein Schatten. Du musst dich nur im Licht Gottes stellen, da gibt's gar keinen Schatten mehr. Und je mehr du im Licht Gottes, im Zenit Gottes bist, desto weniger ist von diesem Schatten da. Weißt du, du bist eine eigene Persönlichkeit und du musst nicht irgendeine Schablone nehmen von deinen Vorfahren, Großeltern, mütterlicher, väterlicherseits. Du musst deinen eigenen Weg finden, den du gehen willst. Das ist mein Weg. Und er wählt, wem ihr dienen wollt. Und dann sagt Josua: Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir treffen eine Entscheidung. Ich will dem Herrn dienen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Für euch kann ich nicht garantieren. Ich bin für euch nicht zuständig. Aber ich, so viel es an mir liegt, ich will dem Herrn dienen. Denn es kommt der Tag, und morgen mache ich dann nachher weiter, es kommt der Tag, wo du ganz allein vor Gott stehst. Da ist niemand, kein Vater, keine Mutter mehr da. Und die werden auch nicht mehr gefragt. Du stehst allein vor Gott, und zwar nackt, ohne irgendwelche Papiere, Ausweise, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Beerdigungsschein. Kannst alle Scheine vergessen. Stehst vor Gott. Und, weißt du, und jetzt solltest du diese Kräfte des alten Lebens ablegen. Weißt du, die dich so festhalten. Lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Und das sind alte Kräfte. Also, mein Taufschein, mein Konfirmationsschein, mein Trauschein, mein Beerdigungsschein. Vergiss die ganzen Scheine. Weißt du, die halten dich nur fest. Löse dich von deiner Vergangenheit und sag, ich will damit nichts zu tun haben. Das gestern gehört mir nicht mehr. Weißt du, oft kommst du ohne Auseinandersetzung nicht weg aus der Sippe. Da musst du schon auf den Tisch schauen und sagen, Vater, ich gehe jetzt fort. Gib mir mein Erbe, ich gehe jetzt in die Fremde. Hat der verlorene Sohn gesagt, und hier hat er den Vater entdeckt. Und Gott hat zu Abraham gesagt, geh aus, und zwar aus Ur in Chaldea, geh aus deiner Vaterstadt, geh aus deiner Gesellschaft, geh aus deiner Familie, geh aus in dein Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt beginnt das neue Leben. Und der liebe Abraham, der hat seinen Vater mitgenommen, der hat sich nicht von seinem Vater gelöst. Weißt du, Gott hat gesagt, lass den Vater in Ur in Chaldea. Das ist sein Platz, das ist seine Vaterstadt. Aber der nimmt ihn mit, bis nach Haran. Und sein Leben geht nicht weiter. Manche denken, warum geht's in meinem geistlichen Leben nicht weiter? Warum erlebe ich nichts mehr mit Gott? Warum redet der Herr nicht mit mir? Warum bekomme ich keine Offenbarungen von Gott? Warum segnet er mich nicht mehr? Bis der Vater in Haran gestorben ist und dort beerdigt wurde. Dann ging's wieder weiter. Dann ging's ins Gelobte. Jetzt kommt er endlich ins gelobte Land. Aber getrennt hat er sich auch noch nicht ganz von seiner Verwandtschaft. Gott hat ihm gesagt, er soll sich von seiner Verwandtschaft treffen. Wen nimmt er mit? den Lot, seinen Neffen. Und das war sein Verhängnis. Und es gab Spannungen. Und wir wundern uns, wo kommen die ganzen Spannungen, menschlichen Spannungen, Beziehungsspannungen, wo kommen diese alle her? Der hat den Lot mitgeschleppt. Bis die sich getrennt haben. Der eine geht links und der andere geht rechts, der eine geht nach Sodom und der andere geht ins Gebirge. Und erst da begann Gott mit Abraham zu reden, als er sich getrennt hat. Es ist ein Kampf von 20 Jahren vielleicht oder mehr, bis das alles passiert. Und es ist eine harte Auseinandersetzung. Jesus sagt nicht, hör mal, er sagt, predigt nicht, erzählt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und da werden Mutter und Tochter entzweit, Vater und Sohn werden entzweit. Wenn ich die Wahrheit sage, du, da gibt's Krieg und Streit und Auseinandersetzungen. Früher hat man enterbt und dieser eine Liederdichter, der das schöne Lied geschrieben hat, ich bin entschieden zu folgen Jesus, sah der Sohn der Sink, der wurde rausgeschickt, fort mit dir, du bist nicht mehr mein Sohn, geh, hau ab, verschwinde, ich habe keinen Sohn mehr. Das ist das passiert, wenn du Kind Gottes wirst. Und dann sagte ich, bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Und du führst ein hartes Leben. Du musst dich auseinandersetzen. Früher ist man enterbt worden. Also willst du das Erbe deiner Väter annehmen oder nicht? Das Wort Gottes trennt. Spreu von Weizen. Es trennt, das ist furchtbar. Da wird gedroschen manchmal, ganz schön. Weißt du, da musst du dich lossagen, dich losreißen. Löse dich von deinem negativen Erbe. Das heißt, löse dich von deinem unnötigen Ballast. Du merkst, du, mein Vater und meine Mutter reden ständig dazwischen. Musst du so fromm sein? Musst du so selbstgerecht sein? Weißt du, die sprechen fast wie Prediger. Und die kennen dann plötzlich die Bibel mit einmal. Obwohl sie nie in der Kirche gewesen sind. Weißt du, der Teufel lehrt sie. Die Dämonen lehren sie. Weißt du, dann erzählen sie alles Mögliche. Das braucht man nicht. Das ist Fanatismus, Schwärmerei. Aber Gott weiß, was du brauchst in deinem Herzen. Und deshalb, du musst deinem Herzen mehr gehorchen als Vater und Mutter. Dein Herz zählt jetzt. Der Weg zum Himmel ist ein ganz schmaler Weg. Du kannst nicht die ganze Verwandtschaft mitnehmen. Weißt du, du musst dich von unerlösten Menschen lösen. Und die gibt's eine ganze Menge. Wie sollen die Menschen lieben? Ich hab nicht, dass du Menschenfeind bist. Nein, die dürfen in dein Leben nicht mehr reinreden. Die haben bei dir nichts mehr zu sagen. Ein Erbe annehmen, das heißt also, du willst von denen nichts mehr haben. Du liebst sie und du bist glücklich, dass es sowas gegeben hat. Weißt du, aber du willst damit nichts zu tun haben. Was sagt Jesus mal, als die Leute weggehen von ihm, einer nach dem anderen gehen da weg und dann wollte er auch weggehen und so weiter. Dann sagt Jesus etwas, als seine Jünger so nacheinander weggingen und nur eine Handvoll übrig geblieben sind. Dann sagt er, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Aber die waren nicht von uns. Und viele Menschen sind gar nicht von der Gemeinde. Die sind in der Gemeinde, aber sind nicht von der Gemeinde. Und das, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird er ausreißen, heißt es einmal in der Bibel von Jesus. Also, mit erlösten Menschen kann man kein Haus Gottes bauen. Mit erlösten Menschen kannst du nicht aufs Ziel zulaufen. Die halten dich auf. Die machen dir Not und Mühe. Löse dich von deinem Erbe, deinem negativen Erbe, nicht deinem positiven Erbe. Es gibt auch gute Sachen, die du behalten darfst. Und ich freue mich auch über meine Mutter. Meine Mutter war keine Heilige, aber sie hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Sie hat ihre Fehler gehabt, aber die vergesse ich, die lasse ich liegen. Die nehme ich nicht an. Und die erwähne ich auch gar nicht. Weißt du, wir müssen uns von Menschen lösen, die nicht mit Gott sind und Eigenschaften, die nicht mit Gott sind, Tugenden, die nicht Untugenden nicht von Gott sind, denn die werden uns früher oder später Schwierigkeiten, Probleme bereiten. Weißt du, wenn wir so kompromissbereit sind, und wir sollen aufhören, kompromissbereit sein, immer, Gott will, dass seine Kinder kompromisslos sind, radikal. Wenn Gott sagt so, dann ist es so. Weißt du, du musst nicht alles dir gefallen lassen. Du sollst das Erbe deiner Väter nicht annehmen, wenn du denkst, das ist nicht richtig. Es ist interessant, in Nehemia in der Bibel, als sie zurückkommen und dann mit Esra zusammen da den Tempel und ganz Jerusalem aufbauen wollen, dann kommen die Samariter, so ein Mischvolk. Und diese Samariter kommen und sagen, wir möchten auch euch mithelfen, das Haus Gottes bauen, wir möchten auch Jerusalem aufbauen. Dann sagt Nehemia ganz klar, mit euch nicht. Aus welchem Grund auch immer. Wie ist nur diese Geschichte? Mit euch nicht. obwohl sie die fünf Bücher Moses haben, obwohl sie an den Herrgott glauben, aber mit euch nicht. Und weißt du, was sie dann gemacht haben? Hinterher haben sie nur Schwierigkeiten gemacht, den Israeliten. Lies Nehemia und lies Esra. Lies mal. Verstehst? Plötzlich drehen sie den Spieß um. Aber zuerst mal, wir wollen euch helfen. Und stell mal vor, sie sind in Jerusalem drin, sie haben mitgearbeitet und plötzlich kannst du dich von diesen nicht mehr trennen. Sie sind unerlässlich. Alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird er ausreißen. Gott macht keinen Fehler, wenn er so konkret und konsequent ist und uns Dinge anweist zu tun. Löse dich von negativen Gedanken, die du irgendwo geerbt hast, von deinem Vater. Weißt du, oft kommt im Alter, mir geht das so, das hat mein Vater gesagt, diesen Spruch da oder diesen Spruch. Und du hast auch solche Sprüche im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine ganze Menge Sprüche von meinem Vater, von meiner Mutter, von meiner Oma. Und das sind so das Erbe. Die guten Sprüche behalte ich, aber es gibt auch blöde Sprüche. Mit denen, oder beleidigende Sprüche. Und sogar lebensbedrohliche Sprüche. Könnt ihr euch alles erzählen. Aber du musst nicht alles annehmen. Aber die guten Sprüche kannst du behalten. Je mehr wir loslassen, hört mir zu, lieben Geschwister, je mehr wir loslassen, desto mehr kann uns Gott geben. Desto mehr kann uns gebrauchen. Denk an Abraham. Er lässt den Vater in Haran. Er lässt den Lot hier zurück. Er hilft dem Lot, als er in Not ist. Er hat nicht dagegen gesagt, dass du deinem Bruder, deiner Schwester nicht helfen solltest, wenn die in Not sind. Aber du kannst nicht mehr zusammenziehen. Desto mehr du loslässt, desto mehr wirst du von Gott beschenkt. Desto mehr kann er dich gebrauchen, desto mehr kann er dich einsetzen und befreien, anderen zu dienen. Und je mehr wir uns von Menschen befreien, ihr Lieben, je mehr wir die Welt hinter uns lassen, desto mehr kann uns Gott geben von seinem Geist, von seiner Herrlichkeit, kann uns anvertrauen und uns lehren. Weißt du, je mehr wir loslassen, desto mehr Informationen bekommen wir von Gott an. Trenn dich von diesen ganzen alten Zeugs. Jesus sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Da steht es, was Petrus sagt nachher voll Heiligen Geistes. Lasst euch erlösen von dieser väterlichen Lebensweise. Um das Göttliche zu erlangen, müssen wir das Ungöttliche lassen. Um das Göttliche zu erlangen, müssen wir das Ungöttliche lassen. Und in jedem Volk ist was Göttliches drin und in jedem Volk ist was Ungöttliches drin. Und wir müssen das Ungöttliche lassen. Bei den Deutschen, ob es Amerikaner sind, die Russen. Aber das Göttliche sollen wir behalten. Die Juden, die Griechen, das Göttliche sollen sie behalten. Nicht das Ungöttliche, nur das, was von Gott ist. Und da sind gute Dinge drin, auch in jedem Volk, in jeder Familie. In jedem Menschenleben und prüfet alles und das Gute behaltet. Also, löse dich von deinem negativen Erbe, was du nicht willst. Gott kann dich nicht weiterführen, solange du noch am Alten noch hängst. Mein Vater. Weißt du, ich habe in Süddeutschland eine Frau gehabt, es ging um die Taufe und ich habe gar nicht viel gepredigt über die Taufe, aber nur so nebenbei. Dann sagt sie, wenn ich mich taufen lasse, dreht sich meine Großmutter im Grab um. Du siehst also, gebunden an väterliche oder mütterliche Lebensweise. Man hört auf die Toten sogar. Da befragt man die Toten. Die würden sich im Grab umdrehen. Wenn ich mich taufen lasse, ich breche mit der Tradition. Bei uns sind alle katholisch getauft gewesen. Die waren auch katholische Religionslehrerinnen. Und da dreht sich meine Großmutter im Grab um. Was sagt sie, wenn ich mich taufen lasse, jetzt christlich? Und die Taufe ist richtig erst. Die andere ist keine Taufe, das ist nur Besprengung. Wir müssen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Und erst wenn wir erlösen, kann Gott uns wieder neue Erkenntnis geben. Zuerst müssen wir frei sein, offen, empfänglich. Solange wir das Alte noch nicht verarbeitet haben, kann Gott uns nichts Neues geben. Lass dich erlösen von der väterlichen Lebensweise. Solange wir nicht uns vom Alten lösen, das Alte entsorgen, das Alte begraben, kann Gott uns nicht weiterführen. Wie sagt er zu dem reichen Jüngling? Der reiche Jüngling hat was geerbt, er war reich. Der war nicht von selber reich. Ich glaube nicht, dass er so neu reich gewesen ist, gleich so viel Geld gehabt hat. Der war reich, weil er was geerbt hat. Und dann sagt Jesus zu ihm, als er ihn anguckt und sagt, guter Mann, keiner ist gut, aber Gott ist gut. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Kennt ihr diese Geschichte? Und was heißt das? Er ging traurig davon. Hat's nicht getan. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Er hat es nicht getan. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Weißt du, er sollte sich lösen vom väterlichen Erbe. Was für ein Segen hätte werden können, wenn er sich das getan hat. Er hat später getan, das ist Johannes Markus in der Bibel. In seinem Haus fand Pfingsten statt, der obere Söller, fand die Ausgießung des Heiligen Geistes statt, fand das Abendmahl statt, dort war das Gemeindezentrum. Später hat er es getan und ist ein Missionar geworden, gib es den Armen. Aber es war schwer loszulassen, das väterliche Erbe. Was wird mein Vater sagen, meine Mutter? Du kannst Jesus noch nicht nachfolgen vielleicht. Muss es auch nicht erzwingen. Jesus zwingt niemand. Er ging traurig davon und er sagt, bei Menschen ist es alles möglich. Aber bei Gott ist alles möglich, bei Menschen ist es unmöglich. Wer kann selig werden? Ist eine harte Sache. Wir müssen viele Christen weiterziehen lassen, mal bleiben. Weißt du, die kommen schon, früher oder später. Die kommen noch drauf, um was es geht. Der verlorene Sohn kam auch drauf, als er bei den Schweinen gelandet ist. Als es nichts mehr weiter zu fressen gab, für ihn, auf Deutsch gesagt. Weißt du, wir müssen lassen. Einfach erlaube, zwingt niemand. Du musst es hier bleiben, unbedingt, wir brauchen dich. Nein, Gott muss uns halten oder uns hält niemand. Christus muss uns halten. Weißt du, der Teufel versucht, die Menschen so wieder zurückzufangen, einzuholen. Aber Gott sagt, lass dich erlösen. Und wenn du nicht ganz erlöst bist, an irgendeinem Punkt, da wirst du wieder angegriffen. Weißt du, diese Netzwerke Satans, sie funktionieren raffiniert. Dann kommen irgendwelche Sekten, dann kommen falsche Propheten, dann irgendwelche satanischen Netzwerke und plötzlich bekommst du Zuchtmeister, die dich dann anfangen zu kommandieren. Nur weil du nicht losgelassen hast. Ich sage es, es gibt nichts Besseres als eine Radikalkur. Zuerst mal in der Quarantäne und wirst schön entgiftet, entseucht, befreit. Da wird alles ausgepackt. Deshalb, was du nicht am Anfang lernst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Oder du hast wenigstens Schwierigkeiten, das zu kapieren, zu begreifen. Weißt du, wenn du die Sache so anstehen lässt, am Schluss irgendwo versucht der Satan dann dich zu verwirren, zu beunruhigen, mach dich fertig. Lass los, so schnell wie es geht. Und löse dich von diesem väterlichen Erbe, was in dir drin ist. Sonst wird es zum Fallstrick für dich. So wie Finn David ein Fallstrick wurde. Weißt du, der war nicht im Krieg und so weiter. Und plötzlich guckt er vom Fenster runter. Da unten ist eine ganz tolle Frau. Und wird angefochten, wird versucht, kommt zu Fall. Kann auch ein schöner Mann sein. Nächstes Mal. Aber so arbeitet der Teufel. Weißt du, er ist nicht im Kampf. Er ist nicht dort, wo er sein sollte. Warum? Weil der Joab ihm erzählt hat, David, jetzt bist du schon ein alter Mann. Du musst nicht mehr kämpfen. Du hast genug gekämpft als Kriegsmann. Nein, das war sein Platz an der Front. Und wenn du nicht an der Front bist, und wenn du nicht in der Arbeit bist, wo Gott dich haben will, wird der Teufel kommen und dich wieder kassieren. Und er hat seine 4 Jungs verloren, nur durch diese Dummheit. Nicht, dass er da 6 mit der Bathsheba hatte, nein, sondern weil er den Uriah, den unschuldigen Menschen, umbringen ließ. So raffiniert, so Meuchelmord nennt man das. Das war das Verbrechen. Das Verbrechen, weil er so hinterhältig war. 4 seiner Söhne hat das Leben gekostet. Der eine rebelliert gegen ihn und hat ein Brandmal in seinem Herzen, ein unsichtbares Brandmal, dieser Absalom, ein schöner Junge, langes, tolles Haar, und bleibt in der Eiche hängen, als er gegen den Vater rebelliert. Und weißt du, der hat sich gefragt, warum rebelliere ich gegen meinen Vater? Eine unsichtbare Wunde. Er war nicht erlöst von der väterlichen Lebensweise, und das hat ihn erwischt. Und viele fragen sich, warum rebelliere ich gegen meine Eltern, gegen meine Familie, gegen die Gemeinde, gegen die Gesellschaft? Warum bin ich ein Protestant? Warum das alles? Da ist irgendwann ein unsichtbares Brandmal von der väterlichen Weise. Und es muss unbedingt erlöst werden, sonst bist du ein Rebell. Und ich habe Leute kennengelernt, das geht über Generationen, der hat eine Gemeinde gespalten, also Großvater, der Vater hat die Gemeinde gespalten, der Sohn hat die Gemeinde gespalten und jetzt ist auch mittlerweile inzwischen auch der Enkel, der Urenkel, der die Gemeinde spaltet. Das geht eine Kette, eine Kettenreaktion. Warum? Weil das steckt im Blut drin. Ein unsichtbares Brandmal. Es gibt andere Dinge, könnt ihr noch andere Dinge nennen. Es ist Gnade, wenn man überhaupt erkennt, bei mir ist etwas, das unsichtbares Brandmal. Immer wieder kommt die Sache hoch. Immer wieder. Und du sollst dich fragen, wenn es immer wieder kommt. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn es mal einmal was passiert. Vergiss es. Zweites Mal würde ich auch nicht mal ernst nehmen. Aber wenn immer wieder eine Wespe aus dem Loch rauskommt, dann muss ich annehmen, dass dort ein Wespennest ist. Immer wieder. Also einmal, zweimal würde ich sagen, da hat sich halt die Wespe verflogen, sich verirrt. Aber wenn es immer wieder permanent, immer wieder der gleiche wunde Punkt, immer wieder werde ich angesprochen, immer wieder werde ich, komme ich da zu Fall, immer wieder werde ich da angegriffen, lass dich erlösen von der väterlichen Lebensweise. Nimm das negative Erbe nicht an. Da steckt was im Blut drin. Und das Leben ist im Blut, steht in der Bibel. Und es ist Gnade, wenn du das erkennst, wenn man weiß, was es ist, was es sein könnte. Weißt du, Gott ruft uns und Gott ist sehr konsequent. Als Jesus seine Jünger rief und sagte, Petrus, komm, folge mir nach, Andreas, folge mir nach. Und da heißt es, und sie verließen den Vater und die Netze. Konsequent, sie ließen ihn stehen. Der Vater wird schon durchkommen. Der versteht das Leben. Und sie verließen konsequent die Netze und den Vater und folgten ihm nach. Und wenn du das nicht machst, kannst du kein Jünger sein. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Sie verließen sofort auf der Stelle, das ist also merkwürdig, aber sehr auffällig, und folgten Jesus nach Matthäus 4, Vers 20. Und damit begann ihre Berufung, ihre Karriere, ihre Mission, ihre Sendung. Du kannst nicht Gott und den Netzwerken dienen. Die flickt in ihre Netze, verstehst du? Da flickt man was. Loslassen ist das Werk, das wir tun müssen. Und du musst loslassen. Und was solltest du loslassen? Vorgefasste Meinungen, die du schon von deiner Mutter, deinem Vater, deiner Urgroßmutter geerbt hast, irgendwo so vorgefasste Meinungen. Loslassen. Denn sonst kann Gott dich nicht segnen. Schlechte alte Gewohnheiten. Das, was die Mutter nicht gejagt und nicht gefressen hat, das frisst auch der Wolf nicht, sagt man. Also die Natur, die Raubtiere, was die Mutter nicht gefressen hat, was nicht am Speisezettel stand. Und so, was stand auf dem Speisezettel deiner Sippe? Das schlechte Gewissen loslassen. Weißt du, unser Gewissen ist anerzogen. Bei den Kannibalen ist keine Sünde, einen Menschen aufzuessen und zu grillen und zu braten. Das ist keine Sünde, das gehört dazu, zu ihrer Kultur. Aber wir haben eine andere Kultur. Und jetzt hast du schlechtes Gewissen, sobald du nur einen Hasen isst. Verstehst du, der Teufel versucht, den Gewissen einzureden. Und Gott ist größer als unser Gewissen. Dass wir uns ständig Gewissensbisse machen über das und jenes. Du musst deine Urteile und Vorurteile, deine Verletzungen loslassen. Da gibt es eine ganze Menge, ein ganzes Paket, wenn ich so runterleiern würde, was da alles noch ist. Verletzungen in deiner Familie, Kränkungen, Beleidigungen, Betrug. Und die Waffe der Heilung ist, lass dich erlösen. Einfach vergeben und weitermachen und weitergehen. Und eigentlich auf die Leute zugehen, nettes Wort sagen. Einen Brief schreiben und sagen, ach, ich habe an euch gedacht, also ich erinnere mich immer wieder, wir haben auch schöne Stunden gehabt, nur nicht nur Stress und Ärger. Du musst die Fehler anderer Leute loslassen. Die Bibel sagt, hör auf zu fasten. Fasten bringt dir nichts. Hör auf zu fasten. Viele Leute denken, diese Art fährt nicht aus, also durch Beten und Fasten. Spar dir das Fasten. Die Bibel zeigt uns ganz klar den Weg, wie wir die Dinge angehen sollen. Lass los, die du gebunden hast. Lass los, die du gebunden hast. Und die du schon von deinem Vater gebunden bekommen hast. Wir haben dann beim David eine ganz interessante Sache. David kannte nicht Vergebung. Der war ein Jude. Der war unter dem Gesetz. Der kannte nicht die Gnade. Da sagte er, Salomo, pass auf, wenn ich nicht mehr da bin, dem gibt's Hausarrest, den behältst du im Auge. Lesen wir mal, was für Anweisungen der David seinem Sohn Salomo gibt. Und da passt auf und so weiter. Und erledige den Fall mit dem und dem. Du siehst also Rache anstatt Vergebung und Versöhnung. Und deshalb, das Schwert wird vom Hause Davids nicht weichen ewiglich. Warum? Weil da keine Vergebung stattgefunden hat. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden und nicht sagen, Junge, guck mal, erledige da den Fall. Du weißt es schon, bist klug genug, Gott wird dir Gnade schenken. Aber das hat nichts mit Gnade mehr zu tun, sondern Rache. Und Gott sagt, mein ist die Rache. Mein ist die Vergeltung. Du musst also loslassen, die du gebunden hast. Wenn du das nicht tust, die Leute werden nie zum Glauben kommen. Im Neuen Testament finde ich ganz toll beim Stephanus. Stephanus steht da und wird gesteinigt und macht die Augen auf und schaut zum Himmel auf und sagt, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Das ist Erlösung. Das ist, wie man sich von der väterlichen Lebensweise trennt. Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre Saul von Tarsus nie zum Glauben gekommen. Denn der stand dabei als Hauptzeuge. Das ist er. Er hat Gott gelästert. Weißt du, wir müssen die Leute loslassen. Die Fehler loslassen. Unsere Schmerzen sogar loslassen. Und unsere Beschwerden loslassen. Du musst die zerstörten Beziehungen loslassen. Weißt du, dass du immer wieder daran quälst und sagst jetzt, mein Mann, meine Frau, die haben mich in den Stich gelassen. Versuche nicht zu kitten, was du nicht mehr kitten kannst. Lass die Situation los und sagst, Herr, ich übergebe es dir. Ich lebe jetzt so, wie ich leben muss und kann und darf. Weißt du, wir haben alle eine Geschichte irgendwo und wir müssen uns nicht mit unserer Vergangenheit belasten. Und es ist so wichtig, lass los. Und wir haben zwei Möglichkeiten zum Wählen, entweder Jesus oder Adam. Alle, die von Adam sind, die sind zum Sündigen geboren, die können nichts anders, die kennen nichts anderes als Sünde, die von Adam sind, und die, die von Christus sind, die kennen die Gnade. Die sind in der Gnade. Durch Adam kam die Sünde in diese Welt, kam Krieg, kam Streit, kam Hass, Habgier, da kam Gewalt, da kam Streitsucht. Alles kam durch Adam in diese Welt. Da kam Hass, Neid, da kam Religion, da kam die Versklavung. Alles kam durch Adam in diese Welt. Und ja, dass Gott sogar Sintflut kommen lassen musste, um wenigstens einen Teil dessen zu vernichten. Und durch Jesus kam Gott in diese Welt. Kam Liebe in diese Welt, kam Vergebung in diese Welt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer diese Worte hört, hat Vergebung. Der Jude, der Römer, der Germane, jeder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann durch Jesus kam der Heilige Geist in diese Welt. Weißt du, da zieht man nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus oder Adam, du musst wählen. Weißt du, es ist etwas Gewaltiges. Wenn du noch bei Adam bleibst, beim alten Wesen, bei alter Natur, weißt du, da denkst du immer natürlich, da denkst du immer materialistisch, da denkst du, was die Leute dir zugefügt haben, da denkst du immer seelisch und körperlich. Aber der geistliche Mensch, der ist an Gott angebunden, an Jesus Christus. Und durch deine Zuneigung zu Jesus hast du eine ewige Zukunft. Oder durch die Abneigung zu Jesus hast du die ewige Verdammnis. Und dann wählst du durch Zuneigung oder Abneigung entweder für Jesus oder gegen Jesus. Und Jesus befreit uns. Und zwar fortwährend, dass wir nicht sündigen müssen. Und wenn wir sündigen, so haben wir ihn als Fürsprecher bei Gott im Himmel. Wenn wir Jesus nicht haben, ist diese Negativspirale, die geht nach unten. Dieser Teufelskreis wird nicht durchbrochen. Und Jesus ist bereit, uns von all diesen menschlichen Mustern zu erlösen. Den Pharisäermuster, den deutschen Muster und deutschen Normen. Weißt du, durch Jesus können alle negativen Muster verändert werden. Das braucht seine Zeit, aber Jesus verändert dich, dass du nicht mehr musst, was deine Eltern dir in dir einprogrammiert haben, einsuggeriert haben, eingeredet haben, was sie dir vorgemacht haben, was sie als Vorbild gegeben haben. Jetzt hast du ein anderes Vorbild. Jesus ist dein Vorbild. Und nicht mehr die Menschen, die Philosophen, die Theologen. Du bist jetzt an Jesus gebunden. An seine Sache. Und plötzlich durch Jesus hast du neue Freunde. Du wirst enttäuscht werden manchmal. Da gibt es auch Judasse dabei. Und die sterben auch nicht aus. Da gibt es Judasse. Aber du bekommst Freunde, die Jesus lieb haben, die den Weg mit Jesus gehen wollen. Der Christ gehört zu einer neuen Familie, einer neuen Generation. Der Gläubige sucht Gleichgesinnte. Der sucht Leute, die Jesus lieb haben, die auf Jesus hören, die Jesus vertrauen. Er sucht Heilige. Weißt du, wir haben so und so viele Pastoren, so viele Bischöfe, so viele Priester. Aber wie viele Heilige haben wir denn? Es sind rar. Fang an, Heilige zu suchen. Wir brauchen Heilige, Leute. An die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen dort und dort in der Bibel. Da spricht Paulus von Heiligen. Menschen, auf die sich Gott verlassen kann. Die erlöst sind von der väterlichen Lebensweise, die nicht mehr so sind wie ihre Vorfahren. Was sagt Jesus? Er ist sehr hart. Also ich habe die Evangelien schon x-mal durchgearbeitet, sogar ein Buch geschrieben, wie das Evangelium zu uns gekommen ist. Weißt du, Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Die Toten ihre Toten begraben. Weißt du, versündige dich da nicht. Lass die machen. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist diese Erlösung von den Toten. Er ist nicht hier. Er lässt die Gottlosen, der Gottesfürchtige, und lässt die Glaubenslosen, die nicht glauben wollen, er regt sich nicht auf, denn er war auch mal einer, der nicht glauben wollte und konnte, obwohl er wollte. Verstehst du, wir sind alle, kommen aus dem gleichen Holz, sind wir geschnitzt. Wir sind alle so. Wir konnten nicht. Aber dank der Gnade Gottes, mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Weißt du, er lässt die anderen, die Konsumenten, wir waren ja auch so, immer haben, haben, haben. Lass sie bleiben. Mach dir nicht so viel Gedanken. Er zieht nicht mehr am fremden Joch. Er belasse sich nicht mehr mit denen, die nicht wollen. Weißt du, der hat so viel zu tun mit sich selber, dass er sich nicht groß um die anderen kümmern kann und will. Und deshalb sorg für dein eigenes Heil, deine Seligkeit. Da heißt es, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Wir müssen alle so mit uns selbst beschäftigt sein. Und wenn du im guten Glauben vorangehst, du wirst ein anderes Beispiel abgeben. Und du wirst Spuren zurücklassen. Und in diese Spuren werden andere eines Tages gehen. Du musst nicht groß evangelisieren. Fang das Evangelium auszuleben. Und das ist viel stärker und viel mächtiger. Einfach Jesus ausleben. Du musst nicht die alte Hypothek davon damals zahlen und wieder gut machen und nach Auschwitz gehen und da büßen irgendwo. Nein, vergiss das alles, das ist Geschichte. Lass Gras drüber wachsen. Wir sind eine neue Generation. Wir sind Kinder Gottes. Löse dich von deinen Zeiträubern, die dir Zeit genommen haben, immer wieder das Alte hochholen, immer da zu putzen und die Familiensymbole zu wahren und zu pflegen, zu bürsten und zu, ja, lass diese ganzen Zeiträuber, du hast wichtige Dinge zu tun als das. Lass deine Freude Räuber. Weißt du, du möchtest freuen, aber irgendwo wirst du immer eingeholt von der Erinnerung. Ach, eigentlich sind wir Deutsche. Wir sind verrückt. Ja. Löse dich von den ganzen Glaubensräuber, von den ganzen Nervensägen. Immer wieder, die so dir auf die Nerven gehen. Morgen schon um 3 Uhr rufen sie dich an. Haben ein Problem. Leute haben immer Probleme. Die werden nie aussterben. So wie Jesus sagt, ihr werdet immer Arme bei euch haben. Du musst also diese Dinge dich lösen und sagen, bitte ruf mich nicht an, bet selber. Ich kann für dich beten, wenn du willst, aber du musst dir erstmal selber beten. Hast du auch schon gebetet? Und er sagt, ja, ich kann nicht beten. Ja, weißt du, dann brauche ich nicht beten. Wenn du nicht beten kannst, wenn mein Haus brennt, werde ich schon die Feuerwehr rufen. Aber die Leute, die denken, andere sollen beten. Trag nicht dein Problem auf die Straße. Fortsetzung von gestern. Du musst beten. Du musst zusehen. Du musst dich lösen von deinen ganzen Fressern. Und wie macht man das? Indem man im Haus Gottes seinen Zehnten bringt, da wo man geistliche Speise bekommt, dass man das Reich Gottes unterstützt. Und wenn man Gott an mit seinem Geld, mit seinen Mitteln beteiligt, weißt du, Taten zählen mehr als Gebete. Für mich zählen Taten mehr. Gott sagt, spart eure Opfer. Ich will nicht euer Opfer haben. Gehorsam ist besser denn Opfer. Und das ist so, wie man sich löst von der Vergangenheit. Du würdest lieber was opfern. Nein, spar dir dieses Opfer. Taten zählen mehr wie Gebete. Tu etwas, eine entscheidende Tat, etwas, was das Ding umwirft, eine Lawine auslöst. Und Lawine wird meistens von kleinen Steinchen ausgelöst. Kleine Steinchen, eine kleine Schneekugel, Schneeballen und schon ist eine Lawine ausgelöst. Du musst etwas ganz Kleines tun, du musst nicht was Großes tun. Bitte spare dir das ganze Große, du musst was Großes tun. Nein, ein Glas Wasser bewirkt Wunder. Ein Glas Wasser. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Tu etwas, löse dich von deiner Sippe und immer denken, ich muss was Großes tun, dann wird Gott mich segnen. Nein, das Kleine ist, was Gott segnet. Das Kleine ist, was Gott segnet. Preis dem Herrn. Also, löse dich. Und dann brauchst du auch nicht mehr fasten. Dann brauchst du auch nicht mehr beten. Dann brauchst du gar nicht, wenn du das getan hast, löse dich. Löse dich. Und sag, Mama, weißt du, ich liebe dich, aber du hast keinen Einfluss auf meine Seele. Meine Seele gehört Gott. Mein Herz gehört Gott. Vati, mein Herz gehört Gott. Ich liebe dich. Du hast so viel Gutes für mich getan. Aber mein Herz gehört Gott. Ich kann mein Herz nicht teilen. Ich kann mein Herz nicht dir geben und dem Herrn Jesus. Entweder oder. Löse dich. Und du musst wissen, wem dein Herz gehört. Die Bibel sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott will dein Herz haben. Und wem das Herz gehört, wo das Herz ist, wo der Schatz ist, da bist du auch. Und das ist Gott. Und das ist dein Gott. Auch wenn es goldene Kalb ist. Aber dein Schatz soll Gott sein, und Jesus Christus. Löst dich von einer ägyptischen Denkweise. Weltliche Denkweise. Weißt du, bei Gott gelten ganz andere Gesetze. Nicht so, ich dir, so du mir. Nein, bei Gott, so ich so von mir ausgehe und mein Herz mir sagt, die Liebe mir sagt. Weißt du, das ist, was Gott segnet. Gelten ganz andere Gesetze. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Lass uns aufstehen und lass uns zum Vater im Himmel gehen und lass uns Gott bitten, Herr, erlöse uns von dem Bösen oder erlöse uns von dem Übel. Wir haben so viel Übles in unserer Umgebung, was uns so zurückzieht und zurück festhält. Das kann ich nicht. Leg deine Bombe im Rucksack weg, die explodiert. Behalte sie nicht lange in die Hände. Lass sie los, die gehört. Leg es am Kreuz ab, deine Lasten, deine Bürden, dein Hass, deine Bitterkeit. Löse dich davon. Deine Neid, deine Eifersucht. Löse dich davon. Weißt du, du musst niemanden beneiden. Gott hat so viel Segen für dich, dass du das gar nicht nach Hause tragen kannst. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du Jesus uns geschickt hast und dass er uns erlöst von allem Übel. Herr Jesus, und dass der Heilige Geist da ist, der uns erlöst von der väterlichen Lebensweise. Und als die Juden damals kapierten, das sind 3000 auf einen Tag getauft worden. Die taten Buße, sie erkannten die Wahrheit und sie gehorchten der Wahrheit und die Wahrheit hat sie frei gemacht. Halleluja. Heiland, wir brauchen das auch in Berlin und Deutschland und hier in Europa, wo so viel Materialismus ist. Erlöse die Menschen vom Materialismus. Dass sie nicht ihr Herz daran hängen, das vergeht so schnell. Und wir sehen, wie der Euro zerfällt und wie die ganzen Strukturen zerfallen und wie niemand mehr so richtig weiß, wo es lang geht. Herr, du bist der, der dein Reich aufbaut und dass dein Wille geschieht. Und lass das die Christen endlich mal aufwachen. Und es geht um mehr. Es geht um die Rettung unserer Seele. Halleluja, Halleluja. Vater, ich segne alle, die dein Wort gehört haben und doch hören werden. Herr, wach du über dein Wort und hilf, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Gib es Ewigkeitsfrucht, Herr Jesus. Ich danke dir. Und wenn der eine oder andere das heute noch nicht schafft, wie der reiche Jüngling, so weiß ich ganz gewiss, er wird es schaffen mit Gottes Hilfe. Wenn du jemand angesprochen hast und wenn jemand ehrlich und aufrichtig sucht das Reich Gottes und nach dem Reich Gottes trachtet, es wird ihm zufallen. Halleluja, Jesus. Ich segne alle, die dich suchen, Jesus, die dich lieben, die hinter dir her sind und die einfach sich Zeit nehmen für dich. Segne du diese Menschen ganz besonders. Und wenn jemand schwach und krank ist, auch in unserer Mitte, und angefochten und angegriffen ist, berühre diese Person. Hilf, dass diese Person einfach deine Gegenwart erlebt und dass er zu dir kommt und dir die Lasten abgibt. In Jesu Namen, Vater. Amen.